Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast. Heute mit Christian, Patrick und meiner Wenigkeit. Mein Name ist Sammo. Hi Christian, hi Patrick übrigens.
Hi Sammo.
Hi, hi ihr zwei und alle anderen. Es ist wieder diese Sekunde, in der man überlegt, wer jetzt als erster Hi sagt und dann sagt erstmal eine Sekunde überhaupt niemand was. Wir können noch so viele Folgen machen, wir werden es nie lernen.
Ich dachte, Sammo wäre mittlerweile dazu übergegangen, uns einzeln anzusprechen, aber heute hat er uns mal wieder einfach was in den Raum geworfen und gehofft, dass es schon irgendwie funktioniert.
Ja, das ist also so wird auch der Rest vom Pott laufen. Ich darf jetzt so Brocken hin und dann gucken wir mal, was passiert. Nur um das schon mal anzuteasern. Ja, euch zwei auf jeden Fall frohes neues Jahr. Haben wir uns, glaube ich, persönlich jetzt auch noch gar nicht gewünscht. Haben wir auch im Vorgespräch direkt vergessen und an unsere Hörer da draußen natürlich auch frohes neues. Ich habe gerade festgestellt, dass das schon unser 8. Podcast-Jahr ist tatsächlich als Talk in the Game. Weil, wenn ich mich richtig entsinne, war der erste Pod in 2018. Also sprich, wenn wir so ein bisschen Schäps rechnen, dann auf jeden Fall das 8. Kalenderjahr, sagen wir es mal so.
Stark.
Das ist echt nicht so schlecht.
Und weißt du, was noch in 2018 war?
Erstaunlich, erstaunlich. Was denn?
Trae Young wurde in der NBA gedraftet.
Okay. Ja, das ist auch eine mega Überleitung.
Die muss man sofort nutzen.
Ja, die ist echt der Hammer. Da müssen wir gar nicht so dumm rumschwafeln. Da können wir nämlich direkt über diesen Trade reden. Denn wir haben ja verzweifelt darauf gewartet, dass richtig coole Sachen passieren vor der Aufnahme dieses Podcasts, weil das Fenster ist offen. Man könnte Dinge tun als NBA-GM, aber die meisten haben sich momentan noch für Passivität entschieden. Zumindest nach allem, was wir so mitkriegen. Und wir haben natürlich unser Ohr ganz nah an der Liga, selbstverständlich. Und der Einzige, der offensichtlich nicht so richtig abwarten konnte, war Travis Schlenk. Und zack, gab's einen Trade. Und jetzt frage ich euch zwei. Erstens, habt ihr damit gerechnet? Zweitens, fang mal damit an. Und dann können wir dann danach drüber sprechen, irgendwie wie das für die Teams und eigentlich so für Trae Young ist. Aber Patrick, vielleicht erstmal, war das was du so auf dem Schirm hattest? Weil ich muss ehrlich sagen, ich war dann letztendlich überrascht, dass es doch so durchgegangen ist an dieses Team und dann auch noch zu diesen Konditionen.
Naja, also es hatte sich ja ein bisschen angedeutet. Trae Young war ja diese Saison relativ viel verletzt, hat nicht so viele Spiele gemacht, erst 10 Stück, hatte sich dann verletzt. Danach lief es bei den Hawks tatsächlich besser als mit ihm eigentlich. Und dann gab es ja schon Gerüchte, dass er einer dieser Guards ist, die man eventuell haben könnte, die zu haben wären. Das ist die letzte Woche immer lauter geworden, bis dann Shams auch vermeldet hat, dass die Washington Wizards großes Interesse an ihm haben, anscheinend. Und dann kam ja auch kurz danach der Bericht von ihm oder von Mark Stein, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, dass die Wizards auch bei Trae Young ganz oben auf der Liste wären und dass die Hawks mit ihm an einem Trade arbeiten würden, mit seinem Management und so weiter, keine Ahnung. Dementsprechend hat sich das schon angedeutet, wenn man mir jetzt vor der Saison gesagt hätte, Trae Young wird in der Saison für CJ McCollum und Corey Kispert getradet, ohne Picks noch in eine oder andere Richtung hinzuzufügen, dann hätte ich gesagt, ja, auf gar keinen Fall. Also so viel Wert wird er in der Liga schon noch haben, dass es da noch irgendwelche anderen Interessenten gäbe. Dem war jetzt scheinbar nicht so. Dementsprechend finde ich den Trade irgendwie immer noch ziemlich wild. Also ich habe gestern auch dann direkt getweetet, sie hätten wenigstens noch eine Packung Chips dazulegen können. ich fand es irgendwie schon wenig dafür, dass Trae Young für einige, würde ich sagen, schon noch in dieser Top 30 Liga irgendwo mit dabei ist. Also ich hatte ihn jetzt nicht in der Top 30 und ich glaube auch bei der Top 30 vor der Saison von Jonathan von Jeden Tag NBA, da war er, glaube ich, jetzt bei den meisten auch nicht mehr dabei, höchstens noch so bei ein, zwei vereinzelt verwirrten Leuten vielleicht, würde ich mal sagen. Aber dennoch ist sein Standing in der Liga, glaube ich, ja schon ein bisschen höher gewesen. Aber scheinbar hat dieser letzte Stretch der Hawks ihm scheinbar irgendwie das Genick gebrochen. Das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
Ja, vor allem muss ich sagen, wenn du sagst, nicht in der Top 30, also ich glaube, wenn man so vor, was weiß ich, 2 Jahren oder so drüber nachgedacht hätte, hätte man dich wahrscheinlich beschmunzelt. Und mittlerweile muss man sagen, das ist ja eine durchaus legitime Aussage, obwohl Trae Young ja theoretisch immer noch jemand ist, der sehr, sehr viel in der Offense verspricht. Auch wenn er es jetzt momentan vielleicht auch in der Form ja gar nicht halten kann. Auch jetzt mal rein in der Offense, weil er einfach nicht fit war. Aber ist schon wild irgendwie, was er da für einen Drop hingelegt hat. Und ich meine, im Endeffekt, Christian, hat man ihn ja, wie Patrick es schon gesagt hat, also nicht mal eine Tüte Chips für ein Apfel und ein Ei verschenkt, weil zurück kommt ja CJ McCollum der, ich schaue jetzt gerade mal nach, 34 Lenze auf dem Buckel hat mittlerweile. Und
ein Auslaufvertrag vor allem ist.
Genau, und ein Auslaufvertrag auch noch. Und Corey Kispert. Und wenn ich jetzt irgendwen so auf meiner Bingo-Karte hatte für, der ist jetzt in so einem, also wir wissen natürlich, wie diese Trades funktionieren und muss Gehälter involvieren und so weiter und so fort. Aber Corey Kispert wäre jetzt niemand gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, der hat jetzt irgendwie wahnsinniges Interesse bei anderen Teams geweckt. Und dementsprechend hat man jetzt einen Corey Kispert, wo ich jetzt nicht so richtig weiß, was sie mit ihm wollen, und einen CJ McCollum, der halt alt ist und auslaufenden Vertrag hat. Also, was war der Gedanke von Atlanta? War der Gedanke dann einfach nur, um Gottes Willen, nee, wir wollen ihn nicht weiter zahlen, danke, hier, ciao?
Es war erstmal einfach ein Cut, ne? Also, ich finde, es ist aus Atlantas Sicht halt konsequent. Sie haben gesagt, wir wollen die Zukunft nach diesen 8 Jahren jetzt nicht mehr gestalten mit Dre. Deswegen war erstmal klar, sie gesagt haben, wir wollen ohne Dre in die Zukunft gehen. So, finde, da muss man so ein bisschen den Vertrag auch mitdenken. Also, ist ja so, er hat ein halbes Jahr noch Vertrag und dann eben die Player Option. Und stand ja die ganze Zeit schon im Raum, verlängert man mit ihm oder nicht. Also offensichtlich, die Entscheidung machen wir nicht. Und dann weiß ja jeder letztendlich, dass man Dre loshaben will. Und die Frage ist halt, wer will ihn tatsächlich haben? Wer kann ihn überhaupt erst haben mit diesem Vertrag? Ne? Das ist natürlich auch immer noch so ein Punkt, den man mitdenken muss. Und wer hat dann vielleicht auch Absichten darüber hinaus oder so? Und ich glaube, Wenn man das so ein bisschen mitdenkt, ist einfach die Zahl der Teams, die wirklich ein Interesse hatten an ihm. Also kann natürlich auch Teams geben, die einfach seinen Vertrag aufnehmen wollen. Aber da war der Markt einfach sehr, sehr klein. So, und dann kannst du natürlich den Preis ziemlich drücken. Es gab ja zeitweise auch Gerüchte, dass Atlanta im Grunde noch einen Pick draufpacken muss, damit sie ihn überhaupt loswerden. Ich glaube, da muss man ein bisschen ausblenden, das, was für ein Spieler Trae Young ist, weil er ist natürlich, Atlanta hat jetzt für sich resümiert, das ist kein Spieler, den wir jetzt als Nummer 1 haben wollen in Zukunft noch, mit dem wir wirklich was reißen können. Aber auch wenn er jetzt kein Superstar ist, ist Trae Young natürlich immer noch ein sehr guter Spieler. Ich glaube, das ist klar, zumindest in der Offense. Defense nicht so ganz. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen ausblenden. Also diesen Preis, der bedeutet nicht, dass Trae Young jetzt auf einmal totaler Trash ist und überhaupt nichts mehr taugt oder so, sondern da geht's halt darum, wie will Atlanta in die Zukunft gehen und wer ist überhaupt bereit, ihn aufzunehmen. Und ich muss sagen, ich habe auch schon erwartet, dass ein bisschen mehr bei rumkommt. Ich glaube, dass CJ McCollum und Corey Kispert eigentlich nicht so relevant sind als Namen, die da zurückkommen. Also CJ McCollum kann man vielleicht sogar noch gebrauchen jetzt. Die Hawks werden kompetitiv sein. So. Und ich meine, er ist 34, aber er trifft halt über seine Karriere 40% Dreier, nimmt ein hohes Volumen. Und Corey Kispert, ja, ist jetzt auch nicht so berühmt als Verteidiger. Gibt er sich ganz gut die Hand mit Trae Young und lädt ansonsten auch nicht zum Träumen ein, aber den kannst du vielleicht auch noch mal ab und zu für ein paar Würfe gebrauchen. Ich glaube nicht, dass die Spieler wirklich relevant sind für Atlantas Zukunft, und die Frage ist halt auch noch, was passiert jetzt darüber hinaus, ne? Also im nächsten Schritt geht es vielleicht einfach darum, dass man hier auch Verträge dann irgendwann weiter tradet oder so, oder der von CJ McCollum läuft halt aus, ne? Das ist natürlich auch noch ein Argument. Ja, deswegen, ja, ein bisschen überrascht, aber wenn man so einen Ticken drüber nachdenkt, finde ich, kann man sich das erklären.
Das ist schon, ich frage mich halt so ein bisschen, was genau ist jetzt der Gedanke, den Washington dabei hatte, weil CJ McCollum ist weg, okay. Dann hast du Alex Saar als Talent, Kaishawn George, der sehr gut funktioniert, Trey Johnson, Bilal Coulibaly, also es sind alles Leute, mit denen kannst du was anfangen. Über Bob Carrington kann man jetzt wahrscheinlich streiten. Und dann, also es sind vielleicht eher Leute, die du jetzt zunächst mal so in einer Off-Ball-Rolle hauptsächlich hast. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich kein Problem sein, wenn du halt einen relativ balldominanten Trae Young da hast. Zunächst mal, es sei denn jetzt halt, du willst halt explizit Leute wie halt einen Trae Johnson mehr entwickeln und ihm einfach deswegen mehr den Ball in die Hand geben. Also es kann ja in gewisser Weise irgendwie funktionieren. Und ich glaube, so einen Pick-and-Roll-Ball-Händler oder so hatten sie jetzt auch seit John Wall oder so nicht mehr im Team. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich meine, was er defensiv geleistet hat in Atlanta, das wissen wir. Das heißt, du kaufst dir halt ein defensives, komplettes Loch ein, das muss man einfach sagen. Und er hat jetzt in den letzten Jahren so dermaßen viel Kritik abgekriegt. Ich habe immer gedacht, naja, das muss irgendwie so ein bisschen an ihm nagen, weil er wurde ja wirklich, also auch in den amerikanischen Medien, jetzt zeitweise wirklich getrashed einfach. Von Journalisten, von Medienschaffenden, von Bloggern, Podcastern, was auch immer. Und da habe ich mir gedacht, na, vielleicht setzt irgendwann mal sowas bei ihm ein. Ja, er ist klein und so weiter, aber vielleicht könnte er so ein bisschen bissiger werden oder zumindest mal irgendwie die Rotationen irgendwie checken. Aber ich sehe jetzt nicht, dass sich da irgendwas großartig verbessert hat. Das heißt, dieses Loch hat man sich jetzt da auch reingeholt. Und ich frage mich halt, wie soll dann die weitere Entwicklung irgendwie ausschauen in Washington? Weil es ist jetzt auch nicht irgendwie so, als wäre das jetzt irgendwie ein Kader, der einfach die perfekten Leute bietet, die du halt um jemanden wie ihn herumstellst. Oder sagt man einfach, na, Hauptsache, wir haben einen Star, Hauptsache, wir haben irgendwen, der ein bisschen punkten kann. Oder sagt man, wir warten jetzt einfach mal ab, weil letztendlich ist es ja so, dass er jetzt wahrscheinlich seine Player-Option zieht und das sind 49 Millionen dann quasi im nächsten Jahr und dann kann er ja nochmal um 3 Jahre verlängern. Und da wird er ja wahrscheinlich einen Max-Contract haben wollen. Und ist das eine tolle Idee für Washington? Da bin ich mir nämlich ehrlich gesagt auch nicht so sicher.
Da wäre ich mir auch nicht sicher. Man muss halt jetzt aber auch sagen, offensichtlich ist sein kompletter Leverage ja hinüber. Also vor letzter Saison oder so hätten wir vermutlich noch gesagt, über Trae Young würden sich diverse NBA Front Offices und GMs freuen und ihm auf jeden Fall einen Max-Vertrag hinlegen. Aber ich glaube, jetzt die Situation muss ihm ja auch so ein bisschen gezeigt haben, dass das irgendwie nicht der Fall ist. Und wenn Washington das richtig macht, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man ihm jetzt noch nicht direkt im Sommer einen Max-Offer anbietet, sondern quasi sagt, ja, spiel mal nächstes Jahr noch für uns und dann schauen wir weiter. Dann wird er seine Play-Option ziehen und dann kann man ja danach immer noch schauen. Und wenn dann irgendwie diverse Teams Interesse an ihm hätten, dann würden sie ihm vermutlich auch einen Max-Offer geben. Aber wenn nicht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er seinen Max-Status verlieren wird für den nächsten Vertrag tatsächlich. Also dafür hat er einfach zu viele Fragezeichen über die letzten Jahre gehabt und dafür war jetzt auch das Interesse von den anderen Teams irgendwie nicht groß genug. Ja. Also vielleicht sieht es im Sommer anders aus, wenn sich dann Teams nochmal explizit Capspace freischaufeln können. Aber ich glaube, wir haben über die letzten Monate, also 12 Monate oder so, jetzt eigentlich schon gesehen, dass Teams jetzt nicht unbedingt Rieseninteresse an Trae Young hatten oder haben, weil sonst, glaube ich, wäre er jetzt nicht in Washington gelandet, ehrlich gesagt.
Aber ich glaube, für ihn ist es schon ideal, dort zu landen. Also es ist eins der Teams, die, finde ich, ganz gut sind für ihn, weil es hieß ja, er war auch drin interessiert, nach Washington zu gehen. Anderes Team, was genannt wurde, waren die Nets. Mhm. Ich glaube, es geht am Ende einfach darum, er wollte, glaube ich, gerne ein Team, in dem ein Top-Ballhändler fehlt, gebraucht wird, in dem eigentlich sicher ist, dass er eine ziemlich hohe Usage haben wird. Also ich gehe sehr davon aus, dass Trae Young super Zahlen auflegen wird bei den Wizards. Und so kann er sich halt für einen Vertrag empfehlen am Ende. Es ist nicht so, dass er irgendwo reinkommt, auf einmal eine viel kleinere Rolle spielt und so seinen Stern immer weiter sinkt. Also ich gehe von aus, dass er super viele Assists dort auflegen wird. Scoring, kann sein, dass da andere noch eher davon profitieren, aber die Zahlen werden auch, denke ich, besser sein, als sie jetzt zuletzt bei den Hawks waren. Und ich meine, er ist halt immer noch 27 Jahre, wenn er jetzt richtig gut aussieht. Entweder funktioniert es dann bei den Wizards oder es funktioniert halt irgendwo anders. Also ich würde ihn da jetzt nicht komplett abschreiben. Man weiß halt bei ihm mittlerweile, was man hat und was man nicht hat. Ne? Also es ist relativ klar. Aber du kannst halt schon mit Leistungen so ein bisschen beeindrucken. Ich glaube, unabhängig davon, ich habe es euch schon mal geschrieben, wissen wir alle, warum die Wizards unbedingt Trae Young haben wollten. Ich meine, sie haben Trae Johnson. Demnächst werden dann Trae Jones kommen, Trae Mann, Trae Lyles, Trae Murphy, wahrscheinlich noch Trae Vogt am Ende. Vielleicht können sie ihn für die großen Positionen.
Trae Vogt, ja, genau.
Können für die großen Positionen noch gebrauchen. Das war der eigentliche Grund natürlich. Nee, aber ich glaube, es ist genau der Punkt, den ihr eben schon mal gemacht habt. Du hast halt viele Leute, bei denen du sagst, sollten die jetzt wirklich so viel für andere machen? Sind es nicht eher so Play-Finisher bei den Wizards? Und da ballen sich so ein paar Talente, die eigentlich eher Off-Ball gut sind oder gut sein sollten. Also ich habe mir ein bisschen die Wizards zuletzt mal angeschaut, weil ich Trae Johnson sehen wollte, der jetzt ein bisschen größere Rolle bekommen hat zuletzt wegen Verletzungen. Und er hat schon auch ein paar ganz nette Passing-Ansätze, aber da ist halt auch viele Leute drin, von denen willst du es eigentlich einfach nicht sehen. Und das wird Trae Young übernehmen. Und ich bin so verhalten optimistisch, dass es erstmal ganz gut ist für die Talente. Es ist natürlich defensiv eine Katastrophe in diesem Team. Also Alexa tut mir mega leid, weil es ist so ein Typ, der bräuchte einfach mal ordentliche ja. defensive Mitspieler, um noch mehr zu glänzen. Hat halt irgendwie Bilal Coulibaly und danach kommt nicht mehr so viel. Und gerade die Guards sind da teilweise echt eine Katastrophe. Jetzt kommt halt Trae Young rein. Das macht's halt auch nicht viel besser. Aber ich denke, dass Trae Young die Leute halt echt gut in Szene setzen wird da. Und dann können andere davon profitieren. Also gerade so Typen wie Dre Johnson, vielleicht dann auch irgendwie manchmal Cam Whitmore oder so, wenn die reinkommen. Die ganzen Jungen, die da rumhüpfen, Keyshawn George muss vielleicht auch nicht mehr so viel wie vorher selbst machen. Und gerade Alex Saar könnte auch davon profitieren. Also das wird schon ganz interessant werden, weil das Problem bei diesem Team ist halt so ein bisschen, die haben einige ganz interessante Talente, aber niemand, bei dem so wirklich weißt, der wird der totale Kern der Zukunft sein. Vielleicht Alex Saar am ehesten noch, aber ich bin bei allen anderen Leuten, also was heißt skeptisch, kann ich gar nicht sagen. Ich bin einfach unsicher. Ich weiß es einfach nicht, was in der Zukunft wird. Und das ist so der Kern. Die sind halt die permanent am Suchen. Und jetzt holst halt Trae Young rein und müssen halt schauen, vielleicht ist er tatsächlich für die Zukunft auch eine Option, weil einen Punkt haben wir noch gar nicht genannt. Es ist halt nicht so easy für die Wizards überhaupt, Star-Talent reinzubekommen, ne? Also, wenn du halt die Lakers bist oder so oder nix, dann gieren die Leute danach, zu dir zu kommen. Aber sind die Leute jetzt wirklich so heiß darauf, in Washington zu spielen? Ich weiß nicht. Und ich meine, ich habe den Zuschauerschnitt jetzt nicht direkt vor mir, aber ich glaube, die Wizards sind irgendwie so 28., 29. oder sowas. Da ist einfach Trae Young.
28., ja.
Trae Young ist halt so ein gewisses Gesicht. Also ich glaube, die sind froh, dass sie irgendjemanden mal reinbekommen haben, der auf diesem Level ist. Und am Ende riskierst du halt auch nicht so ultra viel, ne? Also der Vertrag läuft nicht lange. Du kannst halt auch easy sagen in Washington, okay, es hat irgendwie nicht funktioniert, wir verlängern jetzt nicht mit dir und schauen uns anderweitig um. Also du riskierst einfach nicht viel.
Das stimmt. Plus die Wizards haben ja fast 90 Millionen an Capspace. Also das heißt, sie können das Geld ja locker ausgeben und haben immer noch genug Capspace übrig, um irgendwas anderes zu machen. Die Frage ist halt, was machst du dann und wen bekommst du denn dann überhaupt? Ich habe noch so eine kleine Analogie vielleicht, aber ich weiß nicht, ob man die ziehen kann. Weil jetzt ist es ein junges Team mit vielen Talenten, wo man was ausprobieren will und hat sich gedacht, okay, ich hole mir jetzt einfach mal einen prominenten Ballhändler rein, der ein bisschen was älter ist und was kann. Einen ähnlichen Move haben ja die Houston Rockets auch gemacht, ne? Jetzt mal abgesehen davon, dass die Houston Rockets natürlich in ihrer Entwicklung meilenweit weiter sind als die Washington Wizards, aber die haben sich ja auch Fred VanVleet damals reingeholt und hat man auch gesagt, boah, Fred VanVleet brauchen die, den passt der überhaupt rein? Was ist eigentlich mit der Timeline und so weiter? Und offensichtlich ist es aber, war das ja gar nicht so ein schlechter Move. Das wird so ein bisschen einzahlen auf das, was ihr jetzt gesagt habt, dass es vielleicht nicht so schlecht ist, wenn du jemanden hast, der halt wirklich ein versierter Ballhändler ist. Und jetzt kann man ihm möglicherweise viel vorwerfen, aber das nicht, ne? Im Negativ meine ich. Das heißt, dass er da viele Assists spielen und die Leute gut einsetzen wird und vielleicht auch so ein bisschen den Fokus der Defense so ein bisschen auf sich ziehen wird. Das kann sicherlich den anderen natürlich helfen. Die Frage ist halt wirklich, und das würde mich halt interessieren, ob sie dann auch so vorgehen, wie es Patrick jetzt vorhin gesagt hat, dass man erstmal sagt, naja, jetzt ziehst du hier mal deine Option, dann schauen wir mal ein bisschen und dann können wir nächstes Jahr dann immer noch gucken, irgendwie, was wir mit dir anfangen. Weil entweder man verlängert ihn dann natürlich weiter, wenn Interesse ist, oder, ich meine, im schlimmsten Fall könnte man sagen, er ist derjenige, der die Free Agency wieder belebt, weil auf einmal gibt's dann wieder eine Free Agent mit dem großen Namen, was wir jetzt auch schon länger nicht mehr in der Form hatten.
Könnte auf jeden Fall interessant werden. Ich muss auch sagen, ich finde, für Washington ist der Trade halt komplett ohne Risiko. Du hast ja nichts abgegeben, außer einen auslaufenden Vertrag von einem 34-Jährigen und Corey Kispert, der meiner Meinung nach ein negatives Asset mit dem Vertrag ist. Also, keine Ahnung, er legt seine 9 Pünktchen auf, wirft ab und an mal ein paar Dreier rein, aber viel kommt davon ja auch nicht. Und defensiv ist es auch nicht besonders gut. Also, der hat das Team jetzt auch nicht großartig besser gemacht. Dementsprechend finde ich aus der Sicht von Washington, verstehe ich schon, warum man das macht. Ich weiß halt nicht, ob dir Trae Young quasi so viel weiterhilft, wie man das jetzt vielleicht auf Anhieb annehmen könnte. Also ich glaube, diese Saison muss man jetzt erstmal schauen, ob man jetzt weiterhin so schlecht bleibt, also man ist ja gerade mit 8 Siegen das zweitschlechteste Team der Liga, könnte quasi nochmal seinen eigenen Pick maximieren. 10 Siege übrigens, sehe ich gerade, ich habe mich verlesen, ich habe auf die Expected Win-Loss geschaut. Aber dementsprechend, also wenn man jetzt nochmal einen hohen Pick mitnimmt, nochmal ein richtiges, in Anführungszeichen, ein Riesentalent irgendwie einsacken könnte, also entweder Darren Peterson, AJ Devancer oder der Sohn vom NBA-Spieler Cam Buser, also wenn man da irgendwie nochmal jemanden bekäme, wäre das für das Team bestimmt gut und vielleicht würde so jemand neben Trae Young auch aufblühen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist jetzt nicht komplett uninteressant für die Wizards der Move, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich war nur sehr überrascht, dass man ihn überhaupt so günstig bekommen kann.
Ja. Wenn wir auf die Hawks nochmal schauen, kann ich direkt dran anknüpfen an den Pick, weil es war eine der ersten Sachen, an die ich gedacht habe, die Hawks haben ja ganz klar gesagt, wir machen diesen Cut, weil sie offenbar, also schließe ich einfach daraus, Jane Johnson jetzt eine ganz zentrale Rolle für die Zukunft zudenken. Ich glaube aber, was man auch nicht vergessen darf, ist eben, dass die Hawks diesen Deal mit den Pelicans gemacht haben. So, also jetzt völlig unabhängig davon, wie es jetzt läuft, wie erfolgreich sie jetzt schon sein können in einem schwachen Osten, darf man nicht vergessen. Also die Hawks könnten auch jetzt schon ganz gut sein, können natürlich jetzt auch noch irgendwas machen. Aber die Frage ist, wie geht denn das jetzt weiter? Weil die Hawks bekommen ja den Pick der Pelicans oder den besseren aus Pelicans Bucks, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann der Pels sein wird. Und das kann halt im Zweifel wirklich ein Top-3-Pick oder so vielleicht sein. Und Patrick hat die Spieler genannt, jetzt ohne da jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt so tief drauf einzugehen, aber es sind sich ja sehr viele Leute einig, es ist ein sehr spannender Draft-Class wird. Und nur mal hypothetisch gedacht, die Hawks bekommen diesen Pick, dann gehst du halt in der Zukunft gleich auch noch mal einen ganz anderen Weg. Ne? Und das ist halt auch noch so ein Punkt, der oben drauf kommt. Ansonsten glaube ich, dass man halt einfach gesagt hat, wir haben uns das jetzt angeschaut. Letztlich ist Trae Young ist ja 8 Jahre dort gewesen und hat es halt einmal über die erste Runde hinaus geschafft. Damals dann gleich in die Conference Finals. Sonst halt immer rausgeflogen, spätestens in der ersten Runde. Und du hast halt zuletzt schon gesehen, ist klar, ist eine Mini-Sample-Size, aber ohne Trae Young standen die Hawks die Saison 16-13. Mit ihm standen sie 12-8. Hast halt nach wie vor das Problem, er ist natürlich ein sehr guter Offensivspieler, so, das, glaube ich, muss man immer wieder deutlich machen. Aber er hat schon seine Eigenarten zum einen. Er macht ein Team sicherlich offensiv besser, aber er macht halt defensiv wirklich sehr viel schlechter. Also dieses Jahr, wieder Mini-Sample-Size, waren gegnerische Offensiven 16 Punkte besser mit Trae Young. Also ja, das ist halt schon heftig. Und der Punkt ist, was er offensiv bringt, gleicht sich halt letztlich defensiv irgendwie wieder aus. Ne? Und dann stehst du halt irgendwie bei Null am Ende, so blöd es klingt. Aber die Hawks haben sich das jetzt lange angeschaut und es funktioniert offenbar einfach nicht. Und deswegen, ich finde es relativ konsequent und besser, als wenn man jetzt versucht, das noch irgendwie weiter durchzuziehen und so. Und ja, jetzt muss man halt einfach schauen, was passiert vielleicht noch, ne? Also es kann ja durchaus sein, dass jetzt noch mal ein ganz großer Move kommt.
Das ist richtig, ja. Also man muss sagen, diese On-Off-Werte, die du jetzt auch zitiert hast, ne, also in der Offensive plus 7, also 7 Punkte besser als der Gegner, aber dafür dann halt hinten um 16 Punkte schlechter. Also gibt ja roundabout minus 9,3, zumindest nach BKREF. Das ist natürlich insofern schon auch ein Ausreißer, als es die letzten Jahre deutlich knapper war. Also da war immer irgendwo so um die Null, mehr oder weniger im On-Off-Writing. Also könntest du jetzt sagen, irgendwie könntest du jetzt ätzen, aber das ist natürlich die Zahlen auch ein bisschen falsch interpretiert. Er hat eigentlich gar nicht viel gebracht. Es ist halt, mal waren sie ein bisschen schlechter mit ihm, mal insgesamt ein bisschen besser. Es zeigt aber auch, dass es natürlich schwierig ist, weil wenn du auch halt auf andere Stars guckst, die so ein bisschen vom Ruf her auf dem Level spielen, auf dem er ist, hast du natürlich in der Regel auch ganz andere On-Off-Werte. Also ein bisschen auch je nach Teamkontext, aber jetzt sind natürlich Hawks auch kein ganz schlechtes Team. Und dieses Jahr war es dann halt auch wirklich ganz besonders mies. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn, jetzt haben sie ihn so weggetradet, sie haben CJ McCollum, der sicherlich jetzt nicht der Cornerstone irgendwie in der zukünftigen Mannschaft sein soll. Das heißt, sie setzen ja im Endeffekt auf Jalen Johnson so als ihren künftigen Superstar, mit dem man vielleicht in der Form so gar nicht gerechnet hatte, also ich zumindest, aber der sich ja dieses Jahr extrem gut macht. Dann hast du einen Dyson Daniels, der echt gut ist. Und abgesehen von denen sind ja schon wieder relativ viele Leute irgendwie in Trade-Gerüchten involviert, weil es jetzt ja darum ging, irgendwie, dass berichtet wurde, ob man sich Anthony Davis reinholen will, wenn ja, für wen. Also zwischenzeitlich hat man irgendwie gemerkt, hoppsala, Kristaps Porzingis ist offensichtlich verletzungsanfällig. Hätte auch keiner mitrechnen können. Nickel Alexander Walker habe ich jetzt ganz vergessen, der funktioniert dieses Jahr extrem gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ist dieses Team wirklich fertig. Ne? Das heißt, die haben jetzt Trae Young oder sich sozusagen dieses Vertrags und auch einer gewissen Bürde irgendwie entledigt und sind jetzt aber trotzdem weiterhin dabei, irgendwie weiterhin aufzubauen. Vielleicht das noch, Patrick, glaubst du, es macht Sinn, sich AD zu holen? Weil als ich gehört habe, so, und jetzt ist er weg und dafür holt man sich AD, habe ich mir gedacht, ist das jetzt der Plan, Kristaps Porzingis irgendwie dann quasi abzugeben und sich einen eigentlich noch verletzungsanfälligeren, wenn das überhaupt geht, AD reinzuholen, der wie gesagt auch nicht mehr der Allerjüngste ist? Also irgendwie habe ich es so hundertprozentig auch nicht verstanden. Abgesehen davon, dass, klar, wenn AD spielt und fit ist, du halt sowohl brutale Defense als auch brutale Offense hast.
Ich meine, für den Kampf um die Play-in-Plätze würde AD dieses Jahr vermutlich schon noch einen ordentlichen Impact haben, aber auf lange Sicht gesehen, glaube ich, bringt das den Hawks ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Also da wäre ich ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, bisher ist dieses Gerücht ja noch nicht so riesig im Gespräch. Also da würde ich jetzt erstmal abwarten, ob da noch wirklich was passiert oder nicht. Und am Ende passiert vermutlich eh wieder nichts.
Das kann natürlich sehr gut sein, ja. Ja, genau. Und Zachary Risacher war ja zum Beispiel dann auch in diesen Trade-Gerüchten jetzt auch schon wieder involviert. Also ich glaube, da könnte noch einiges passieren bei den Hawks. Mal schauen. Habt ihr dazu noch was oder sollen wir mal das Thema wechseln?
Ja, das können wir gerne machen. Wir haben uns ja zwei Teams heute vorgenommen, die gerade auch ganz gut aussehen.
Das ist richtig, genau. Wir haben nicht gedacht, wir werfen mal einen Blick, also muss man fairerweise sagen, auf Boston haben wir schon mal einen Blick geworfen, machen wir jetzt aber einfach trotzdem nochmal, auf die Boston Celtics und die San Antonio Spurs, denn bei beiden läuft es ja tatsächlich relativ fabulös zurzeit. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Spurs an. Die stehen nämlich momentan bei 26 und 11, sind Zweiter im Westen, also man kann eigentlich sagen, pflügen da einmal ordentlich durch. Wemby macht Wemby-Dinge, könnte man sagen. Also wirkt ziemlich gut. Aber ein paar andere Leute irgendwie machen da auch einen ganz guten Job irgendwie momentan, den man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Jetzt habt ihr zwei natürlich deutlich mehr Spurs geguckt als ich. Vielleicht solltet ihr auf jeden Fall hier mehr Redeanteil haben als ich, um das mal hier transparent zu machen. Aber wieso läuft's so gut ausgerechnet jetzt?
Christian, ich lasse dir gerne den Vortritt.
Ja, gerne, gerne.
Standardfehler, again.
Also ich glaube, die Überraschung ist dann irgendwie doch größer, weil, also ich glaube, selbst die größten Optimisten hatten das jetzt nicht auf dem Schirm, dass die Spurs so gut dastehen am Ende jetzt bei 26-10 nach 36 Spielen. Zweiter im, ja wirklich eigentlich starken Westen. Ne? Und letztlich ist nur OKC davor und es ist halt auch kein Zufall. Also das Team ist halt sowohl Defense als auch Offense Top 6. Defense auf 4 und ich sag mal, Wemby hat halt einige schon verpasst, spielt gerade noch wenig Minuten. Wenn der permanent irgendwie 30 plus Minuten auf dem Feld stehen würde und das schon die ganze Saison, da würden sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher stehen. Defense, ja. Das ist der Punkt, den man, finde ich, auch sich mal vor Augen halten muss, wenn man die Leistung des Spurs sieht oder auf dem Papier sieht, was sie rausgeholt haben. Das ist ja nicht nur so, dass Wemby gerade oft 24, 25 Minuten oder so oder 20 nur spielt, von der Bank kommt, weil er halt dieses Minutenlimit noch hat, sondern haben auch andere Leute immer wieder gefehlt. Also wenn man schaut, dieses Duo, dieses Quartett, aus den drei Guards, also De'Aaron Fox, Dylan Harper, Stephon Castle und eben Wemby. Das hat insgesamt von diesen ganzen Saisonspielen bisher nur 10-mal zusammen auf dem Feld gestanden. Also, oder auf dem Feld, ja, haben diese vier relativ selten zusammengestanden, weil halt die drei Guards immer gestaggert werden. Also es spielt spielen jetzt nicht Fox Harper und Castle sonderlich viel zusammen, sondern es sind halt immer zwei, was auch schon sehr, sehr gut ist, auf jeden Fall. Es ist vor allem super, wenn du immer wieder einen reinwerfen kannst von den drei. Aber dass jetzt wirklich alle vier available waren in einem Spiel, ist echt nur 10-mal vorgekommen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und gerade dann die Fehlzeiten von Wemby. Ich habe jetzt zuletzt das Spiel gesehen gegen die Grizzlies. Das ist auch sowas Interessantes. Es ist typisch Spurs einfach. Die Spurs haben geführt und irgendwann haben die Grizzlies das Spiel wieder aufgeholt. Und dann kam halt diese Schlussphase, in der klar war, okay, jetzt geht's halt ums Ganze so, wenn du das Spiel gewinnen willst. Und was haben die Spurs gemacht? Die haben Wemby auf die Bank gesetzt. Weil das Minutenlimit halt im Kopf war, ne? Also waren noch 5 Minuten oder so zu spielen. Mhm. Und statt ihn dann reinzuwerfen, zu sagen, ja komm, scheiß drauf, wir wollen dieses Spiel gewinnen, haben sie gesagt, nee, jetzt kommt Luke Kornet aufs Feld. Und das lag nicht daran, dass sie irgendwie was?
Dann hat man auch prompt das Spiel verloren, sage ich.
Ja, ja, mit einem Punkt aber letztendlich. Also es ist ein ganz knappes Ding am Ende gewesen. Und es ist einfach todsicher, wenn Wemby da reingekommen wäre, hätten sie dieses Spiel gewonnen. Da ging es nicht darum, dass man irgendwie gesagt hat, wir wollen die Spiele jetzt unbedingt verlieren, sondern es ist halt diese unfassbare Erwachsenheit, Konsequenz des Spurs zu sagen, nee, wir gehen unseren Weg, wir entwickeln uns genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn wir sagen, Wemby soll nur 23,5 Minuten spielen und der hat schon 23 gespielt, dann spielt er auch nur noch eine halbe Minute und dann ziehen wir das so durch. Das fand ich schon faszinierend. Ja, aber ansonsten sieht einfach sieht sehr, sehr gut aus, defensiv unfassbar, was da möglich ist. Aber offensiv passt halt auch schon super viel zusammen. Also ich bin total begeistert von, wie die Guards miteinander funktionieren. Da waren viele vor der Saison skeptisch, wir auch, ich auch sicherlich, weil ein Stück weit da auch Shooting halt fehlt oder man dachte, dass es fehlt. Aber es sind halt drei Typen, die alle irgendwie den Korb attackieren können. Die können zum Korb ziehen und wenn sie in Bedrängnis sind, dann können sie doch alle wieder irgendwie passen. Und so findest du deine Leute und ja, es ist total vielversprechend, was da gerade beim Spurs passiert.
Ja, weil wenn man sich anguckt, auch gegen wen so gewonnen wurde in letzter Zeit, das ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie nur gegen Gurkenteams oder so gewonnen hätte und hat halt einfach seine Pflichtsiege geholt, sondern da sind ja unter anderem zum Beispiel 3 Siege gegen OKC dabei. Ja. Und gegen ein paar andere gute Teams, zuletzt auch New York, zum Beispiel die Lakers jetzt wieder, ne? Also das ist schon beeindruckend, irgendwie, wen sie da zwischenzeitlich alles weggemöbelt haben, teilweise auch einfach ohne Wemby, weil der ja in relativ vielen Spielen dann, wie es immer so schön heißt, wenn man dann in die Charts hier reinschaut, inactive war. Und trotzdem auch wieder, auch dabei ohne Wemby Siege gegen Denver meinetwegen, gegen Orlando und so weiter. Also es ist wirklich relativ beeindruckend. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass es immer noch ein ziemlich junges Team ist. Immer noch ein Team, das vielleicht nicht komplett rund ist oder nicht komplett irgendwie so zusammengebaut, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie der Zielzustand oder sowas. Sondern da sind ja schon auch noch trotzdem ein paar Fragezeichen drin oder wo man vielleicht sagt, ja, auf der Situation oder so, wenn man wirklich was reißen will, müsste man vielleicht nachbessern. Aber es ist nicht so, dass man das jetzt direkt merken würde.
Ich finde auch bei den Spurs generell beeindruckend, wie du gerade schon gesagt hast. Also man hat halt auch gute Teams geschlagen. Gegen OKC sah man richtig stark aus auch. Und es ist ja im Endeffekt das Team, was es in den Playoffs vermutlich zu schlagen gilt. Im Westen gegen Denver hatte man einen Sieg sogar ohne Wemby. Ich glaube, da Denver hat natürlich auch ein paar Verletzungsprobleme jetzt gehabt die letzten Wochen. Aber trotzdem natürlich ein relativ gutes Programm, was man da abgerissen hat und ich finde es auch generell beeindruckend, wie weit man im Endeffekt vom Plan ist in San Antonio, weil klar, also die meisten sind davon ausgegangen, dass die Spurs dieses Jahr besser werden, aber ich glaube, die wenigsten wären davon ausgegangen, dass man jetzt in der Saison Zweiter im Westen ist, 26-11 steht und so eine überzeugende Saison im Endeffekt zockt. Also man ist ja Also man kann auf jeden Fall einen Case dafür machen, dass man nach Oklahoma City das zweitbeste Team in der Liga ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es Leute gibt, die 100% sicher sind, dass Detroit oder Denver besser wäre. Jetzt mal unabhängig von der aktuellen Siegzahl. Trotzdem hat man halt auch ein sehr, sehr junges Team mit Leuten wie Dylan Harper, mit Castle und so weiter, die noch relativ viel Potenzial haben oder noch einen, ja, also die halt gerade erst in Year One oder Year Zwei sind. Auch der Rest vom Team ist jetzt irgendwie nicht alt. Also da hat man noch relativ, ja, gut Luft, würde ich sagen. Also die einzig beiden Veterans, die relevante Spielzeit sehen, sind halt Olynyk, Harrison Barnes und Cornett. Und bei denen sieht es ja auch soweit ganz gut aus. Also klar, man könnte jetzt sagen, irgendwie man bräuchte noch ein kleines Upgrade irgendwie für einen von denen oder so. Aber ich glaube, selbst wenn man jetzt irgendwie keinen Upgrade diese Saison bekommt, dann hat man jetzt auf jeden Fall einen Playoff-Run, der ansteht, aus dem man schon als junges Team relativ viel ziehen könnte. Also gerade mit einem Wemby, der jetzt mit 22 noch nicht mal seine 30 Minuten pro Spiel diese Saison sieht, wenn der auch mal wieder Richtung 32 Minuten geht oder 34 sogar, dass dann kommt bei dem Team eher noch mehr bei rum. Und dementsprechend finde ich, sieht die Entwicklung da bisher wirklich sehr, sehr überzeugend aus. Also hätte ich vor der Saison nicht so stark erwartet.
Ich finde auch gerade diese Konstellation, wenn wirklich alle vier dabei sind, die ist schon beängstigend gut. Also es waren ja 10 Spiele und davon war letztlich das eine, was ich eben beschrieben habe, gegen die Grizzlies, dass man im Normalfall einfach gewinnt, wenn Wemby weiterspielt. Dann hast du 9 Siege aus 10 und das Einzige, was sie dann verloren haben, waren gegen die Cavs. Ich meine, gegen Cavs kannst du auch mal ein Spiel abgeben, das ist okay. Und ich finde gerade, vielleicht können wir mal bei Wemby oder Wembys Veränderungen sprechen. Es gefällt mir ziemlich gut, was er dieses Jahr macht oder wie er sein Spiel auch ein bisschen verändert hat. Weil er ist ja irgendwie immer so in dem Modus auszuprobieren. Also er probiert ständig irgendwas, lernt das dann oder merkt, ah nee, sollte ich vielleicht doch nicht machen, dann lässt das relativ schnell sein. Aber letztes Jahr hat er noch ziemlich viele Dreier genommen. Also es waren echt fast die Hälfte seiner Abschlüsse. Also ich war noch fast ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe. Aber es waren wirklich 47% seiner Abschlüsse. Und das sind jetzt einfach 25% dieses Jahr. Also er hat das abgestellt, ständig Dreier zu nehmen und macht halt viel mehr, ja, statt jetzt irgendwie ins Pick-and-Pop zu gehen, macht er viel mehr Aktionen, in denen er irgendwie natürlicherweise dominieren kann. Also siehst ihn viel mehr am Ring, er zieht mehr Freiwürfe. Ist auch eine Sache, die wir vor der Saison gesagt haben. Es kann eigentlich nicht sein, dass so ein Spieler nur 4 Freiwürfe pro Spiel zieht, was vorher der Fall war. Das normalisiert sich jetzt auch gerade. Also wenn man es, seine Minuten sind so ein bisschen, sind ein kleines Wirrwarr, weil er halt oft jetzt wegen seinem Minutenlimit wenig gespielt hat. Wenn man das auf 100 Possessions hochrechnet, hat er seine Freiwurfversuche von 6 auf 11 erhöht. Das ist schon deutlich besser auf jeden Fall. Und er ist halt immer noch dabei, sehr, sehr viel auszuprobieren offensiv. Und es sieht trotzdem schon ordentlich aus. Aber das, die Seite, auf der halt wirklich dominiert, ist natürlich die Defense. Und das ist auch faszinierend, dass er das eigentlich immer weiter steigert. Also, wenn man jetzt mal nicht nur auf reine Blockzahlen oder sowas guckt, die auch natürlich wieder ein bisschen verzerrt sind durch seine Minuten, ist schon krass. Also, die gegnerische Offense ist um 10,5 Punkte schlechter, wenn er auf dem Feld steht. Und da darf man nicht vergessen, dass sein Backup ja Luke Kornett ist, der gar nicht so schlecht ist. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass da jemand reinkommt, ja, der irgendwie überhaupt nicht verteidigen kann. Und die sind einfach um 10,5 Punkte besser in der Defense mit ihm, was irre ist, weil er das jedes Jahr noch weiter nach oben schraubt. Also es ist schon faszinierend, was er da macht. Und wie gesagt, 22, die Entwicklung geht halt weiter. Es kann schon echt beängstigend werden.
Man muss auch sagen, wenn man sich die Shotcharts anschaut von diesem Jahr und von letztem Jahr und vorletztem Jahr auch, wie du gesagt hast, das schaut schon ziemlich anders aus, weil man einfach merkt, dass er seinen Wurf und viel mehr streut jetzt einfach. Also vorher wahnsinnig viele Dreier von Top of the Key, also ne, vorne an der Birne sozusagen oben. Und jetzt hat er es einfach viel mehr verteilt. Also er steht natürlich nicht in den Ecken, das macht auch Sinn, weil das kann nicht seine Rolle sein. Aber es wirkt so ein bisschen, als geht er so mehr so in die lange Zweierdistanz, was man ja ehrlich sagen muss, bei ihm ja gar keine lange Zweierdistanz ist, weil er einfach so lang ist, wenn er so ein bisschen nach vorne klappt, dann hast du eigentlich schon eine kurze Distanz. Und das Zeug trifft er ja auch extrem gut. Also ich glaube, dass es bei ihm auch wirklich in dem Sinne eine gute Entwicklung ist. Wir sprechen bei vielen Spielern irgendwie darum, oh, die müssen mehr Dreier nehmen und moderner Basketball und so. Aber es gibt natürlich Typen irgendwie, die sind viel wertvoller, wenn sie auch andere Dinge machen. Da bin ich voll bei dir. Also diese Umstellung in seinem Spiel, glaube ich, die hilft da schon enorm, dann nicht irgendwie manchmal so ein bisschen zu verpuffen. Obwohl er ja relativ auch gut trifft. Also ist ja Wahnsinn, weil er ist einfach 4 Meter lang oder so und trifft von draußen jetzt, was sind es aktuell, 36%. Das ist ja ganz okay. Ne? Und es ist schon spannend. Insgesamt kann man vielleicht noch erwähnen, normalerweise ist ja so, die Teams, die momentan auch ganz gut funktionieren oder so, sind ja auch oft Teams, die einfach wahnsinnig viele Dreier drauflatzen. Das machen die Spurs ja gar nicht, ne? Also die sind bei der Three-Point-Attempt-Rate 17. Und wenn es um die Treffer, also die Percentage geht, die treffen sie auch gar nicht mal so toll, also nur 20. Also Dreier ist jetzt nicht so das dominierende Element im Spiel der Spurs. Und was ich auch noch interessant finde, um nochmal so random Facts beizuschießen, als sie jetzt kürzlich diesen 8-Game-Winning-Streak hatten, muss man auch sagen, da hat dieses Team einfach in der Starting Five bestanden aus einem 300 Jahre alten Harrison Barnes, Stephon Castle und Devin Vassell, die Aaron Fox, der auch nicht immer nur positive Kommentare auf sich gezogen hat, als er in Sacramento gespielt hat, und Luke Kornet. Und wenn du mir vor der Saison gesagt hast, so, das ist jetzt unser Starting Lineup und jetzt wird rasiert, dann hätte ich gelacht. Aber es gibt nicht viel zu lachen, weil die funktionieren einfach schon in der Zusammenstellung sehr, sehr gut und da ist Wemby gar nicht mit eingerechnet.
Ja, wobei der natürlich von der Bank kam. Also das ist schon ziemlich krass. Also das war ja das Absurde.
Ja,
genau. Was er gesagt hat, er will MVP und Six Man of the Year werden gleichzeitig in diesem Jahr. Sowas. Gerade wenn du von den Dreiern sprichst, habt ihr mitbekommen, wie viele Dreier die Spurs getroffen haben beim Moment, mit wie vielen Punkten haben sie gegen die Lakers gewonnen? Mit 16 Punkten Unterschied haben sie gewonnen. Wie viele Dreier haben sie in diesem Spiel gemacht, indem sie mit 16 Punkten gewonnen haben?
Haben die irgendwie nur ein oder zwei getroffen oder so?
Es waren vier.
Vier, okay.
Es hat keiner der Starter überhaupt einen Dreier getroffen. Es gibt nur zwei Dreier von Ken Johnson und dem Shooter vor dem Herrn Jeremy Sohan. Sonst hat niemand was getroffen. Also irgendwie Champagne und Fox sind zusammen 0 von 12 gegangen. Es ist schon interessant, dass du ein Spiel mit 16 Punkten gewinnen kannst, obwohl du im Grunde gar nichts triffst von außen.
Das ist schon krass. Ja, auch wenn du guckst, irgendwie wer denn da elitär Dreier trifft. Ich meine, du hast Jordan McLaughlin mit 41%, Keldon Johnson natürlich 42%. Die nehmen aber beide nicht besonders viel. Und alle anderen sind dann unter 38%. Dann ist Devin Vassell schon der Nächstbeste. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, als hätten die da lauter Elite-Shooter irgendwie um Wemby rumversammelt.
Ja gut, Julian Champagne hat letztes Mal ein Feuerwerk abgebrannt, als er gegen die Knicks 11 von 17 Dreier getroffen hat. 65%, 36 Punkte aufgelegt.
Auch voll random.
Ja, aber ich finde es schon, also hat sich, finde ich, teilweise schon bei ihm abgezeichnet, dass er jetzt natürlich 17 Dreier für in einem Game nimmt nicht, aber er war so heiß und wurde weiterhin halbwegs offen gelassen, dann musst du die natürlich auch nehmen und treffen für irgendwelche All-Time-Rekorde. Von dem her finde ich das ganz nice. Und ich finde auch generell bei den Spurs, muss man sagen, also so ein bisschen Shooting würde ihnen schon noch gut tun. Ja, also ich will jetzt nicht, dass Victor Wembanyama wieder 15 Dreier pro Spiel drauflatzt oder so, aber ein paar mehr dürfte der wegen mir auch nehmen. Und generell, finde ich, merkt man, dass denen noch so ein halbwegs elitärer Shooter abgeht. Also wenn die noch einen Spieler hätten, statt Harrison Barnes zum Beispiel, der defensiv ähnlich gut ist und offensiv einfach ein gefährlicherer Shooter ist, dann würde das dem Team einfach sehr, sehr gut tun, glaube ich. Und könnte die Offense, die zwar schon relativ gut ist mit Platz 7, schon nochmal ordentlich nach oben boosten. Also da ist, glaube ich, schon noch Luft nach oben, was relativ lustig ist, wenn man das über ein Team sagt, wo zwei, drei Point Guards irgendwie spielen, die, keine Ahnung, noch nicht mal 22 sind, und Victor Wembanyama, der auch noch wirklich sehr, sehr viel Potenzial hat, wo man noch so viel in Spielen sieht, wo man sich denkt, oh, wenn da noch so ein Müh besser funktionieren könnte, dann würde der direkt, keine Ahnung, 30 Punkte pro Spiel auflegen oder so, statt wie aktuell jetzt irgendwie 24 von der Bank. Aber naja, da muss man sagen, da haben die Spurs ein Luxusproblem, denke ich mal. Also, dass man jetzt schon so weit in der Entwicklung ist, ist wirklich absurd meiner Meinung nach.
Ja, du merkst halt auch, wie wichtig jemand wie Julian Champagne ist. Der wirklich ist ein Top-Saison spielt, aber seine Rolle ist halt auch so eminent. Also den kannst du gar nicht da rausdenken, gerade in der Situation. Weil er gibt dir halt Defense und er gibt dir das Shooting, was du brauchst. Der Punkt ist halt, er tut's natürlich, das ist aber bei jedem Shooter gleich, er tut's natürlich nicht ständig. Er ist nicht ständig, er trifft natürlich nie so wie in diesem einen Spiel. Das hast du halt einfach als Shooter auch mal irgendwann. Aber ich glaube, das Problem, was die Spurs im Bereich Shooting haben, ist gerade einfach, dass sie von so ein paar Spielern relativ abhängig sind. Einmal Julian Champagne und zum anderen eben Devin Vassell. Ja, du musst halt gucken, dass vielleicht Kelton Johnson noch ab und zu mal heiß läuft. Aber du hast halt nicht ultra viele Leute, die ständig viele Würfe treffen. Du hast vor allem auch nicht einen Spieler, der so ein mega hohes Volumen hat. Also wenn man sich so die Liste anschaut, der Spieler mit den meisten Dreierversuchen, da kommt der erste Spurs-Spieler an 35. Das ist dann Devin Vassell. Und dann die nächsten sind so um die Platz 50 oder sowas, wenn man das reine Volumen sich anguckt. Also es ist gar nicht so sehr eine Frage von Prozenten oder so, sondern einfach nur eine Frage, wie viele Würfe nimmt überhaupt ein Spieler. Und sobald du dieses Profil mitbringst, hast du bei den Spurs als Rollenspieler gleich eine riesige Rolle. Das erklärt dann auch, warum sie zum Beispiel gegen die Jazz verloren haben, wo man erstmal denkt, hä, wie kann so ein Team gegen Utah verlieren? Ist halt ganz easy, weil die Jazz heiß gelaufen sind und die größte Schwäche, die Spurs wahrscheinlich gerade haben, ist, es darf nicht zum Shootout kommen, weil dann entweder läuft Julian Champagne total heiß oder Devin Vassell tut's oder du verlierst halt dieses Shootout mit einer gar nicht so geringen Wahrscheinlichkeit. Aber sie versuchen halt, dass es gar nicht erst zu so einem Shootout kommt. Und ich glaube, das ist auch so ein Luxusproblem, das das Team gerade hat.
Das stimmt schon. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch mal über die Aaron Fox sprechen. Denn der ist ja dann ganz offensichtlich so der zweite Star im Team. Der übrigens, habe ich jetzt gerade noch mal nachgeschaut, tatsächlich in dem Fall wahrscheinlich für seine Verhältnisse ganz gut in die Bresche springt. Der nimmt nämlich die zweitmeisten Dreier seiner Karriere und trifft sie auch am drittbesten. Was bei ihm dann bedeutet 34%. Also ist halt nicht der große Dreier-Shooter vor dem Herrn, aber er gibt auf jeden Fall sein Bestes und er spielt ja eigentlich auch eine ganz nicky gute Saison und ich finde halt so gerade diese Kombination irgendwie aus ihm und Wemby, irgendwie mit der Länge natürlich von Wemby und der Beweglichkeit, die er trotzdem hat, aber auch dem wahnsinnigen Speed, den wiederum der Aaron Fox drauf hat, sowohl halt irgendwie im Fastbreak als auch meinetwegen irgendwie so Halbfeld-Basketball, wenn du so ein Pick-and-Roll irgendwie initiierst oder sowas, ist schon eigentlich irgendwo eine ganz geile Kombo, oder?
Mir gefällt es auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich hatte nicht gedacht, dass ich mich mit der Kombination so anfreunden kann. Aber ich glaube, wenn die noch ein bisschen mehr an ihrer gegenseitigen Synergie arbeiten, gerade was so Lob-Anspiele auf Wembanyama angeht, da hatte man vor der Saison teilweise schon das Gefühl, dass die beiden, also dass Harper und Castle zum Beispiel ein besseres Gefühl dafür haben, wo man Wemby am besten anspielt. Also irgendwie 4 Meter den Ball in die Luft werfen. Und dass das Fox noch ein bisschen fehlt und ich glaube, wenn das noch ein bisschen mehr kommt, dann würde das dem Team auf jeden Fall sehr gut tun und auch nochmal die generelle Effizienz der beiden zusammen steigern, weil ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, auch wenn ich finde, individuell sieht es schon wieder sehr ordentlich aus, was Fox da aufs Parkett zaubern kann.
Ja, mich begeistert einfach diese Dreierkombination der Guards irgendwie total. Also ich finde, da fällt die Qualität nicht sonderlich ab. Also du hast natürlich dann mal Spiele, in denen einer der drei nicht so viel auflegt. Aber ich will nicht wieder anfangen, über Dylan Harper die ganze Zeit zu schwärmen. Das habe ich im letzten Pod ausführlich getan. Vielleicht eher zu einem anderen Spieler. Also Stephon Castle hat mich schon ziemlich überrascht. Also ich war skeptisch vor der Saison. Nachdem ich so ein bisschen was von Harper gesehen habe, dachte ich, okay, ja, das ist, bei Harper ist definitiv die Zukunft des Spurs. Und bei Castle war ich mir noch unsicher, aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus, ne? Also, ist natürlich ein richtiger Hustle-Guy irgendwie, aber er kommt halt auch super gut zum Korb durch, macht andere Dinge gut. Also, das ist schon spannend. Also, und ich glaube, diese ständige Durchwechseln und dieser Luxus, dass du andauernd zwei dieser Typen auf dem Feld haben kannst, das bringt dem Team schon ultra viel gerade.
Ja, unbedingt. Die Frage ist natürlich, was kann man jetzt noch tun, irgendwie, um da was zu verbessern? Also glaubt ihr, dass die jetzt nochmal aktiv werden könnten oder dann eben dann spätestens im Sommer? Also ohne sich jetzt irgendwie komplett was aus der Nase zu ziehen, aber in welchem Bereich? Wir haben ja schon gesagt, irgendwie so einen Shooter irgendwie noch dazu holen, das wäre natürlich großartig. Also ich habe ja gerüchteweise gehört, dass da irgendwie in Detroit noch jemand rumsitzen soll, der momentan irgendwie ohne Job ist. Das wäre natürlich absolut großartig, wenn man so jemanden wie Malik Beasley irgendwie sich angeln könnte, weil das wird natürlich nochmal die ganze Gravity von diesem Team komplett verändern. Aber seht ihr noch irgendwo Lücken, wo ihr sagen würdet, also da würde ich nochmal reingrätschen?
Besteht Malik Beasley den Benimmtest in San Antonio?
Puh, das ist eine gute Frage. Also tendenziell nicht, würde ich sagen.
Ja, aber ich lasse gerne den Vortritt, Patrick.
Ja, besonders viel mehr fällt mir tatsächlich gar nicht großartig ein. Ich finde, man hat halt so ein bisschen so auf lange Sicht gesehen, sieht man schon, dass man mit Fox, Castle und Harper irgendwie einen Spieler zu viel hat für diese Position. Aktuell ist es, glaube ich, noch kein Problem und noch keine große Baustelle, die man jetzt irgendwie angehen wird. Ich denke, das ist eher so in 1,5 Jahren dann mal ein Thema. Außer man kann irgendwie Castle jetzt in einem Trade reinpacken für Giannis oder so, wenn sowas irgendwie noch drin wäre. Aber ich glaube, der Giannis-Trade-Markt ist auch wieder etwas abgekühlt und aktuell stehen die Zeichen ja eher drauf, dass er weiter bei Milwaukee bleibt. Also wenn so jemand natürlich zu haben wäre, glaube ich, dann würde ich anstelle der Spurs schon vieles versuchen. Alles würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt ausgeben wollen für jemanden, der von der Timeline halt nicht so gut zu dem Team passt. Also man muss halt sagen, mit Wemby mit 22 hat man halt schon eine relativ klare Timeline, die abzusehen ist. Also man könnte jetzt vielleicht sagen, er kommt ein bisschen früher in seine Prime oder ist jetzt schon so stark, dass man einiges versuchen sollte mit ihm und vielleicht jetzt schon ein gutes Team um ihn herum bauen sollte. Aber ich finde, aktuell ist man da noch überhaupt nicht in Zugzwang. Also das ist dann mal in 1-2 Jahren sollte man dann vielleicht mal richtig weit sein. Aber aktuell hat man da noch den Luxus, finde ich, dass man da mit House Money spielt im Endeffekt. Also du bist so weit vor dem vermutlich eigentlichen Plan, den die Franchise mal hatte, als sie Wemby gedraftet hat. Also ich sehe jetzt nicht den großen Need, den man jetzt sofort adressieren muss, ehrlich gesagt. Oder seht ihr das anders?
Ich glaube, man sollte erstmal jetzt eine ganze Weile diese gerade die Kombination aus Wemby, Dylan Harper und Stephon Castle zusammen sehen. Natürlich auch mit Darren Fox, ist klar, aber also ich würde gerade diese zwei jungen Spieler schon noch eine Weile mal wirklich zusammen mit Wemby sehen, weil das ist halt einfach noch nicht so lange der Fall gewesen dieses Jahr. Gerade Harper und Wemby haben noch nicht so lange zusammen gespielt. Und die müssen sich erstmal zusammen finden, entwickeln. Also was heißt finden? Ich meine, sie spielen jetzt schon super gut. Aber ich glaube, die haben einfach überhaupt keine Zeit zu verlieren. Sie sind ein bisschen halt vor dem, was man jetzt gedacht hatte. Aber es wird halt auch kein Mensch irgendwas sagen, wenn die Spurs jetzt im Laufe der Playoffs dann doch nicht so weit kommen. Dann sagt man, okay, es lief halt in der Regular Season deutlich besser als gedacht. Ich weiß nicht, ob die Erwartungen jetzt gleich so himmelhoch in die Höhe schießen. Es kann natürlich sein, dass man dann irgendwie das Gerede anfängt. Aber ich denke, in San Antonio ist man da ganz entspannt. Also es ist halt, es ist immer ein blödes Wort, aber San Antonio hat halt wirklich eine Kultur. Und da ist halt das Wort Geduld wirklich zentral.
Das ist richtig. Ich glaube, du wolltest sagen, sie haben Zeit zu verlieren, ne? Und nicht keine Zeit zu verlieren.
Ja, ja.
schon. Ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass man sich überlegt, vielleicht, also sollte man irgendwo einen halbwegs defensiv stabilen Stretch-Big finden, neben Wemby, also der zu Wemby passt und zusammenspielen kann, dass man sich vielleicht früher oder später irgendwie überlegt, ob man vielleicht irgendwie Harrison Barnes für so jemanden flippt, weil Harrison Barnes funktioniert hier gut, ja, also da ist jetzt keine Notwendigkeit oder sowas, aber der ist eben auch schon 33 und wenn du da jetzt natürlich nochmal jemanden finden könntest, der dich da shooting-technisch irgendwie vielleicht noch ein bisschen auf ein anderes Level bringt, wobei er, also er nimmt 5,2 Dreier jetzt, trifft die mit 37%, das ist ja ganz gut, aber sollte es da Verbesserungspotenzial geben, weil irgendwer auf dem Markt ist, aus welchen Gründen auch immer, könnte ich mir vorstellen, dass man da so ein bisschen nachjustiert, weil das Ding ist ja, du hast passende Spieler, aber du kannst immer in ein oder zwei Aspekten irgendwie dich vielleicht ein bisschen stärken und weißt halt nicht, wie weit ich das dann da voranbringe. Und nachdem wir jetzt halt mitunter, wenn überhaupt, dann Shooting irgendwie als Schwierigkeit adressiert haben, dann wäre das vielleicht eine Position auch gerade neben Wemby, wo du durchaus aktiv werden könntest. Auch weil die Frage natürlich ist, wie lange performt Harrison Barnes so auf dem Level? Also ich war gerade überrascht, dass er erst 33 ist, weil irgendwie in meinem Kopf ist Harrison Barnes irgendwie auch schon, geht schon auf Ende 30 zu, aber stimmt offenkundig nicht. Ja, das könnte ich mir noch so grob vorstellen. Ich find's einfach krass, irgendwie, wenn man das jetzt so sieht. Und ich habe immer noch so ein bisschen so die Tim Duncan Spurs irgendwie so im Kopf und so, wo Popovic vorne dran, dieses Kulturthema immer extrem vorneweg gehalten, immer jede Saison eine Winner-Season irgendwie. Und jetzt hat es überhaupt gar nicht so lange gedauert und du hast plötzlich wieder so ein ziemlich geiles Team aufgestellt. Ein bisschen wie aus dem Nichts, jetzt natürlich nicht ganz, weil Victor Wembanyama kam jetzt auch nicht irgendwie aus dem Nichts, da wusste man schon, was passiert und was er kann. Aber dass es jetzt irgendwie hier so läuft, das ist schon geil und mir macht es auch ein bisschen Spaß, ehrlich gesagt, wieder geilen Spurs-Basketball zu sehen, weil nach den ganzen Jahren, wo man so dieses Manu Ginobili, Tony Parker, Tim Duncan-Team und so gewohnt war, dann einfach so völlig random Spurs-Teams zu sehen, das hat mir immer schon so ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Da war einfach so viel Gewohnheit mit drin und man darf, glaube ich, die Macht der Gewohnheit auch gerade im NBA-Basketball nicht unterschätzen.
Yes, absolut. Jetzt müssen wir wieder eine Überleitung finden, weil ich glaube, mit Spurs sind wir soweit durch, oder?
Also ich habe nichts mit Spurs.
Ja, Macht der Gewohnheit.
Nee, ich auch nicht. Die Frage ist,
ja. Macht der Gewohnheit, was fällt dir da zum Celtics ein?
Da wird mir einfallen, dass die Celtics in den letzten Jahren auch gewohnt waren zu gewinnen und jetzt irgendwie keine so richtige Lust haben, auf ihre Gewohnheit zu verzichten. Denn wir haben ja, wie gesagt, vor Weihnachten schon mal drüber gesprochen und haben so gesagt, bei den Celtics läuft es gar nicht so schlecht. Und wenn man jetzt drauf schaut, dann sind sie nach wie vor Dritter im Osten, 23 Siege, 13 Niederlagen. Wären dann so relativ entspannt irgendwie durch die Liga. Also man hat auch nicht den Eindruck, dass da irgendwie ein Riesendruck oder sowas besteht. Gewinnen ihre Spiele weiträumig. Hier und da ist dann irgendwie mal eine Niederlage mit drin. Aber es ist irgendwie alles so kein großes Drama. Also zum Beispiel gegen Detroit jetzt. Vor ein paar Spielen gegen die kann man durchaus mal verlieren. Gegen Milwaukee hätte man vielleicht nicht unbedingt verlieren müssen. Aber ansonsten ziemlich viele Siege auch zwischendrin eingestrichen. Und vor allem halt so diese ganzen Must-Wins, die werden halt einfach eiskalt einkassiert. Und ja, jetzt steht man hier auf Platz 3 im Osten und es ist nach wie vor nicht so, wie man vielleicht vor der Saison prognostiziert hätte, dass die Celtics sich denken, Jason Tatum ist nicht da, wir haben ein paar Leute verkauft, lass uns doch dieses Jahr mal so ein bisschen abstecken, dass wir wenigstens ein bisschen höher picken können, vielleicht ein paar Leute schonen, die ein oder andere Operation, die vielleicht nötig geworden ist, jetzt machen statt irgendwann später, aber all das passiert überhaupt nicht und es läuft ziemlich gut. Und jetzt frage ich vor allem Patrick, weil mit dem habe ich ja über das Thema jetzt zumindest noch nicht gesprochen. Christian, wir zwei haben ja schon drüber gesprochen. Was ist hier so dein Eindruck irgendwie jetzt bei den Celtics? Ist das relevant? Denn, das kann ich vielleicht noch mit einfügen, was ich auch schon gehört habe, war so, naja, der Osten ist ja auch nicht so stark und da sind ja auch wirklich einige Gurkenteams dabei, gegen die man dann halt irgendwie locker gewinnt. Und so ein Platz 3 im Osten momentan lässt jetzt auch nicht unbedingt vermuten, dass man deswegen irgendwie gleich titelreif ist. Ich weiß nicht, mit welchem Gedankengut gehst du denn da rein in die Sache?
Ja, ich bin da ein bisschen of two minds, würde man im Englischen sagen, also ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es sehr erstaunlich, wie stark die Celtics sind. Also wenn man jetzt mal Richtung Netrating schaut, ist man aktuell das drittbeste Team der Liga, knapp hinter Houston und ein bisschen abgeschlagen hinter den Thunder natürlich. Das hätte ich vor der Saison auf gar keinen Fall erwartet. Also ich hatte damit sogar gerechnet, dass man vielleicht sogar Richtung Losing Season leicht schielen würde, dass man vielleicht Spieler, wenn sie irgendwie leicht angeschlagen sind, mal ein, zwei Spiele länger raushält und so weiter. Aber scheinbar ist das nicht das Mindset oder die Kultur, mit der man in Boston hausieren gehen möchte, sondern weiterhin Spiele gewinnen und so weiter. Ich frage mich ein bisschen, wie relevant das für Playoff-Basketball sein kann, weil man muss sagen, man baut aktuell schon sehr viel auf Spieler, bei denen ich mir nicht sicher bin, wie viel Impact die haben können in den Playoffs. Also das heißt, ein Anthony Simons, der aktuell von der Bank kommt und der zwar ja, seine Dreier ganz ordentlich trifft, aber insgesamt für mich immer noch kein besonders positiver Impact-Spieler irgendwie ist. Also da hatte man vor der Saison ja auch damit gerechnet, dass man den irgendwie auf jeden Fall tradet. Aktuell ist es da ein bisschen stiller geworden, habe ich das Gefühl, weil man jetzt ja mit dem Team irgendwie doch nicht so unbedingt den Need vielleicht hat, dass man Gehalt sparen möchte oder so. Gleichzeitig hast du dann halt Jaylen Brown in einer sehr großen Rolle. Also, ja. Mhm. Ich find's teilweise ein bisschen wild, was dann passiert, wenn er irgendwie viel machen muss mit dem Ball, aber aktuell funktioniert's einfach sehr, sehr gut. Er trifft auf jeden Fall seine persönlichen Würfe ganz gut. Das Team ist auch auf jeden Fall deutlich besser, wenn er so viel macht, und aktuell funktioniert's halt sehr gut, was meiner Meinung nach ein bisschen überraschend ist irgendwie, aber ich meine, solange es funktioniert, in der Vetchanger Running System. Die ganzen anderen Spiele, auf die man halt sehr viel baut, da bin ich mir noch nicht sicher, wie relevant das ist. Also sei es ein Jordan Walsh oder auch ein Hugo Gonzalez als Rookie, der relativ viel Spielzeit sieht, womit ich gar nicht gerechnet hätte, oder auch ein Luca Garza irgendwie, der Minuten sieht, der aber auch ja mal guten Impact hat und dann mal wieder Spiele hat, in denen er wirklich fast unspielbar aussieht. Aber insgesamt ist das ein Team, was irgendwie sehr, sehr interessant anzuschauen ist, einfach weil man sich sehr, sehr viele Fragen, finde ich, beim Schauen eben stellen kann. Und ich habe noch nicht so die hundertprozentige Antwort gefunden, wie positiv ich weiter auf die Saison für die Celtics blicke. Und ja, gerade wenn wir Richtung Playoffs schielen, ja, kommt Jason Tatum zurück. Wie gut kann Jason Tatum spielen? Und könnte das vielleicht sogar ein Team sein, was irgendwie am Ende in den Conference Finals oder sogar in den Finals spielen könnte? Also da finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung jetzt in der Saison, ehrlich gesagt.
Ja, es ist, Christoph, was meinst du? Ja, es ist halt vor allem die Offense, in der sie gerade richtig, richtig gut sind, die Celtics. Es ist ziemlich kontrolliert, was sie machen. Also siehst du auch daran, dass sie ja ziemlich selten den Ball verlieren insgesamt. Und die Possessions, die sie haben, die erweitern sie im Grunde dadurch, dass sie sich in einem Bereich ziemlich stark verbessert haben, zwar am offensiven Brett. Also da spielt jemand wie Nemias Keta schon eine ganz gute Rolle, aber halt auch so ein bisschen die Wings, die dann mal die Boards crashen können und ja, mehr Second-Chance-Points insgesamt generieren. Also da sind die Celtics von letzter Saison Platz 16 auf Platz 3 hochgesprungen, bei der Offensive-Rebound-Percentage von 18 auf 6. Also schon ziemlich deutlich, dass da sehr viel davon kommt. Ist natürlich so bei den Bigs gerade, Keta, viel in vielen Situationen ist gar nicht so, dass er einen Offensiv-Rebound holt und dann noch mal passt, sondern sind halt einfach irgendwie Putbacks. Ja, aber es hat sich die,
gestern also hat er fast jedes Mal gepasst, muss man sagen.
Okay,
gestern gegen die Nuggets hat er 20 Rebounds geholt, davon 10 offensiv, und hat aber nur 6 Punkte aufgelegt. Das war sehr, sehr wild anzuschauen, das Ganze. Vor allem, weil die Nuggets ja im Endeffekt konstant klein gespielt haben, weil die ja aktuell auf Jokic und auf Valanciunas verzichten müssen, verletzungsbedingt. Also es war ein sehr, sehr wildes Spiel tatsächlich. Und war sehr,
okay, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Weil Keta hat da auf jeden Fall am offensiven Brett machen können, was er wollte. Und generell haben die Celtics 21 offensive Rebounds geholt, inklusive 3 offensive Rebounds von Anthony Simons.
Ja, das ist halt das Verrückte. Die haben, im Grunde haben die Celtics ihre Effizienz jetzt nicht gar nicht so nach oben geschraubt in der Saison. Es ist halt, wie gesagt, sie haben sich halt ständig diese zweiten Chancen. Ich meine, generell ist Keta natürlich jemand, der durchaus auch mal einen Pass spielen kann. Aber es ist schon spannend. Shooting ist halt, ja, irgendwie schon noch eine zentrale Säule auf jeden Fall. Also da sind die Celtics ja seit jeher ein Team, das irgendwie so ungefähr die Hälfte Abschlüsse Dreier nimmt. Da ist immer ein bisschen die Frage, wie nachhaltig ist es, wie lange kannst du das halt halten. Aber wenn du halt jemanden hast, der dir ständig die zweiten Versuche holt, ist es auch wieder was anderes. Aber was ihnen halt natürlich hilft dabei, ist, dass sie eine Menge Spieler haben, die das machen können, die werfen können. Ne? Also nach wie vor, das war ja vorher schon eine Stärke der Celtics. Boston hat 6 Spieler im Kader, die zwischen 6 und 9,5 Dreiern pro Spiel nehmen. das ist halt schon stark. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was wir bei den Spurs gesagt haben. Spurs sind relativ abhängig von ein paar Leuten, die gut werfen können. Und die Celtics haben halt einfach eine Menge Leute, die das tun können. Also du hast halt viele Lineups, in denen ja Keta dann da steht, der dann nicht wirft, aber alle anderen können das irgendwie tun und können das auch gut tun, wirklich. Und ich habe mal geschaut, was immer ganz interessant ist, wie die Spieler so im Vergleich zu ihrem Karriereschnitt sind. Und da ist tatsächlich auch sogar noch Luft nach oben. Also White ist unter seinem Karriereschnitt, Pritchard ist irgendwie 6% unter seinem Karriereschnitt. Sam Hauser, damit Sammo direkt aufhorchen, ist auch 4% unter seinem Karriereschnitt. Also die können alle sogar noch ein bisschen zulegen und normalerweise pendelt sich das ein. Aber ja, es ist halt, sind immer sehr abhängig von ihrem Dreier, aber ich weiß gar nicht, ob das so sehr runtergeht. Also ich, irgendwie diese Offense kann wahrscheinlich doch relativ nachhaltig sein, aber ich bin dann bei Patrick, die Frage ist halt, wie lässt sich das dann auf die Playoffs übertragen, wenn halt Teams ganz anders die Spieler auf dich zuschneiden. Ja, und ein Name ist natürlich die Saison zentral, Jaylen Brown. Deswegen vielleicht mal Richtung Semmo, wie erlebst du ihn gerade? Und können wir den in Zukunft tatsächlich auf dem Level auch uns vorstellen? Oder denkst du, wenn Jason Tatum da ist, dann ist es wieder nicht nur, was die Usage angeht, sondern generell von den Dingen, die er so tut, eine andere Sache? Also hat er jetzt wirklich nochmal so einen Sprung gemacht oder hängt das vor allem damit zusammen, dass er jetzt die Nummer 1 ist?
Ja, ich glaube, es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass er die Nummer 1 ist, weil er ja komplett grünes Licht hat und dieses grüne Licht auch wahnsinnig gerne nutzt. Also er ist ja ligaweit der Führende, wenn es um Wurfversuche und getroffene Würfe geht, also beides, ne? Das heißt, er ist der halt am meisten drauflatzt und dann auch eben entsprechend trifft. Also er macht einfach, was er will. Er macht aber gar nicht so furchtbar andere Sachen, als er das früher auch gemacht hat. Was du allerdings schon merkst, ist, dass er so ein bisschen entfesselt wirkt. Also wenn du merkst halt, dass er das Selbstvertrauen in sich hat und einfach sagt, ich bin hier der Leader, irgendwie, ich nehme die schwierigen Würfe, her damit. Was nicht bedeutet, dass er nicht den Ball auch mal verteilt. Also 5 Assists spielt er ja irgendwie trotzdem auch. Und es ist insgesamt ja ein sehr kontrollierter, wie ihr schon vorher gesagt habt, Teambasketball, in denen er sich da auch mit einreiht und nichtsdestotrotz ist es halt irgendwie, wenn es irgendwie was zu tun gibt und sie brauchen einen Punkt irgendwie, dann ist Jaylen Brown einfach da. Und im Vergleich zu den Vorjahren, muss man sagen, ist das schon eine völlig andere Dynamik, weil wir haben immer drüber so ein bisschen, also gemault ist natürlich deutlich zu viel gesagt, weil die Celtics halt einfach sehr gut waren und zwischenzeitlich auch noch einen Meistertitel geholt haben, aber es war immer so diese Dynamik zwischen Jason Tatum und Jaylen Brown war immer so ein bisschen so, Jason, bei dir läuft's gerade nicht, Jaylen, mach du mal, oder Jaylen irgendwie trifft irgendwie gerade nicht, Jason Tatum muss irgendwie mehr den Ball haben oder so. Es war oft so ein bisschen nicht so richtig balanciert für mich. Und meistens war dann der dann mehr zurückstecken musste, Jaylen Brown. Der hat sich dann auch in den letzten Jahren zeitweise in Spielen dann so ein bisschen aufs Dreier-Shooting mal verlagert. Dann war irgendwie nur so ziehen. Also man hatte immer so ein bisschen den Eindruck, oder ich hatte den zumindest, dass er manchmal so ein bisschen nach seiner Rolle gesucht hat und vielleicht auch so ein bisschen diese Anführerrolle ganz gerne für sich hätte, aber einfach wusste, okay, ich komme an Jason Tatum nicht vorbei. Und jetzt, wo Jason Tatum einfach nicht spielt, kann er halt einfach alles rauslassen, was er kann, was jetzt nicht unbedingt alles so viel anders ist als vorher, aber einfach viel mehr davon. Und es funktioniert halt auch einfach gut, weil, muss man auch sagen, wenn du deine Rolle natürlich so steigerst und deine Versuche trotzdem so gut funktionierst, es ist jetzt nicht so, als wären jetzt irgendwie seine Effizienzwerte komplett in den Keller gesackt oder so. Ich muss jetzt gleich mal nachschauen, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie er im Vergleich zu den letzten Jahren, schauen wir hier mal, True Shooting 59, nee, ist sogar seine effizienteste Saison seiner Karriere, True Shooting mäßig. Also, er profitiert, glaube ich, einfach davon und er ist scheinbar so ein Typ, der für sich einfach genau wissen muss, was ist meine Rolle, was wird mir zugetraut, was kann ich machen und ich würde stark davon ausgehen, wenn Jason Tatum wiederkommt, erstens mal, dass vielleicht sogar die Verteilung vorerst mal so ein bisschen bleibt, dass Jason Tatum dann die zweite Geige spielt, in dem Sinne, dass er einfach erstmal reinkommen muss in so eine Saison, natürlich nicht gleich mit irgendwie 100% Fitness da reinkommt und dass man jetzt hier auch merkt, okay, das Konstrukt funktioniert, bitte füg dich damit ein, aber dass sich mittelfristig das Ganze natürlich wieder insofern einleveln wird, dass er logischerweise nicht so viele Wurfversuche haben kann, weil irgendwie muss das ja aufteilen. Und dass vielleicht wieder so ein bisschen dieses Gewackel anfängt zwischen wer hat denn jetzt den Ball, wer geht denn jetzt voran, wer bestimmt denn jetzt irgendwie, wie die Offense gelaufen wird. Und da hatte ich immer den Eindruck, wie gesagt, dass das war halt für ihn nicht so gut. Bei Tatum hat eher weniger so gewirkt, als würde es Probleme machen.
Wisst ihr übrigens, was James Brown auf jeden Fall verändert hat? Weil ist ja letztlich so, er hat ja 4,5 Abschlüsse aus dem Feld, nimmt er mehr. Seine Dreier sind aber fast identisch geblieben. Fragt man sich natürlich, wo kommen jetzt diese 4,5 Versuche auf einmal her? Ich kann es euch sagen, er drückt wahnsinnig oft aus der Midrange ab. Also er hatte vorher letzte Saison noch.
Ich wollte sagen, ich glaube, er spielt auch einer der effizientesten Midrange-Saison aller Zeiten irgendwie, fast so auf Kevin Durant-Niveau oder sowas.
Ja, ja, genau.
Komplett wild, ja.
Es ist so, er hat letzte Saison 2,5 Midranger pro Spiel genommen. Diese Saison sind es bei, muss man ja dazu sagen, bei gleicher Spielzeit oder sogar ein bisschen weniger Spielzeit, sind es nicht mehr 2,5, sondern 6, über 6 Midranger pro Spiel. Es gibt nur einen, also er ist gemeinsam mit einem anderen Spieler auf Platz 1. Und das ist DeMar DeRozan, der das bekannterweise auch sehr gerne macht. Die haben beide 6,1 Midranger pro Spiel. DeMar DeRozan hat so in den Totals noch ein bisschen mehr genommen. Aber das ist das Level, auf dem er sich jetzt gerade bewegt. Und er hat zuletzt war irgendwie über 50%. Jetzt ist er ein bisschen abgerutscht, weil er in einem Spiel so ein bisschen reingestunken hat. Aber das Kuriose ist halt, normalerweise waren die Celtics ja in den letzten Jahren immer so ein Team, das ja ultra viele Dreier genommen hatte, also einen riesigen Dreieranteil, der teilweise irgendwie, glaube ich, bei 54% war. Jetzt ist er irgendwie bei 47% der Abschlüsse. Und jetzt sind sie auf einmal unter den Teams mit den meisten Midrangern sind sie auf Platz 3 in der Liga. Hinter den Kings und Rockets, wo man denkt, was zur Hölle haben die Celtics da zu suchen? Aber es liegt halt ganz erheblich daran, dass James Brown das nach oben gehoben hat und deswegen dieses Volumen halt einfach astronomisch hoch jetzt ist. Und das erklärt sich durch die Midranger.
Wenn du sagst, auf Platz 3 bei der Midranger, dann muss man aber noch hinzufügen, dass sie trotzdem noch auf Platz 1 bei den getroffenen Dreiern sind.
Ja.
Und auf Platz 2 bei den Three-Point-Attempts. Also, keine Frage. Da wird einfach wahnsinnig viel weggefeuert, ehrlich gesagt. Das ist wirklich wild. Und das wollte ich noch anfügen, was ihr vorhin gesagt habt. Es spielen ja manche Spieler tatsächlich zumindest shooting-technisch deutlich unter ihrem Level. Also wenn du überlegst, dass ein Derrick White, den wir die letzten Jahre immer als 40+% Shooter irgendwie so in Erinnerung hatten, dass der gerade bei 33,6% ist, bei 9,5 Versuchen, was echt nicht gut ist, und da nochmal deutlich Luft nach oben ist, beim Peyton Pritchard auch mit 33, also du hast jetzt die Veränderung gesagt, aber einfach nochmal so die nackten Zahlen. Ein Sam Hauser, der für mich einfach nach wie vor ein Edelshooter ist, auch mit 37,5, auch da geht deutlich mehr. Und wenn da noch ein bisschen was zurückkommt und du einen Jalen Brown mit der Confidence hast und jetzt möglicherweise, und dann kommen wir zu dem Thema vielleicht, du einen Jason Tatum rechtzeitig vor den Playoffs noch mit dazu bekommst, der sich erstmal reinspielen muss und so weiter und Team Gravity, bla bla bla. Aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein bisschen was geht, weil was sie ja, also was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt haben, aber dieser kontrollierte, geordnete, relativ ruhige, systematische Teambasketball, der hier gespielt wird, dass der Ball läuft, dass die Dreier dann genommen werden, wenn sie offen sind und so weiter und so fort, den kannst du dann natürlich auch fortsetzen und den wird dir ja auch ein Jason Tatum jetzt irgendwie nicht durcheinander wirbeln, sodass keiner mehr weiß, was er zu tun hat. Aber du kriegst halt nochmal einen Elite-Spieler mit dazu, den du jetzt momentan, wie gesagt, gar nicht unbedingt gebraucht hast, um auf Platz 3 zu kommen, hast du nämlich auch so geschafft. Also es ist, finde ich, einigermaßen beeindruckend. Und Patrick, wenn du sagst, du bist dir noch nicht so ganz sicher, wohin das laufen wird, ich stimme dir insofern zu, als ich mir jetzt irgendwie vorstelle, eine Playoff-Serie gegen, was weiß ich, die New York Knicks meinetwegen. Im Osten bieten sich jetzt da nicht so furchtbar viele wahnsinnig gute Teams irgendwie an, die man jetzt so als Referenz nehmen könnte. Oder halt dann gegen irgendein West-Team. Also jetzt nehmen wir mal an, sie würden aus welchem Grund auch immer ins Finale kommen und spielen jetzt gegen die Thunder oder sowas. Und dann hast du plötzlich irgendwie Lineups, wo halt, wie gesagt, ein Jordan Walsh oder ein Josh Minot oder sowas rumrennt und auch ein Nemias Keta. Das sind ja Namen, wo du denkst, puh, also da könnte man schon irgendwie mal ein Upgrade irgendwie sich vielleicht mal ziehen irgendwie so. Und auf der anderen Seite funktionieren sie aber ja trotzdem gut. Also gerade ein Keta gefällt mir halt extrem gut irgendwie mit dem, was er da macht. Der blüht ja richtig auf. Oder du hast noch Anthony Simons genannt, ja, da habe ich auch ein paar Fragezeichen auf jeden Fall. Aber Ich weiß auch nicht so recht. Also irgendwie ist es ziemlich geil. Oder vielleicht finde ich es auch noch geiler, als es eigentlich ist, halt, weil ich es halt mit den Boston Celtics halte. Und freue mich dann natürlich, dass vielleicht ein Tatum irgendwie, wo ja immer jetzt wieder berichtet wird, er ist so ein bisschen ahead of plan. Also könnte schon sein, dass er ein bisschen früher zurückkommt, als man ursprünglich mal gedacht hat. Aber ob das dann irgendwie für höhere Weihen reicht, da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher.
Nee, ich finde es auch einfach, wie gesagt, ist ein sehr, sehr spannendes Team, gerade weil man halt sieht, wie viel auch gutes Coaching und ein gutes System, finde ich, ausmachen kann. Also klar, Jaylen Brown wird jetzt nicht weiterhin auf Kevin Durant, DeMar DeRozan-Level seine Midranger treffen. Also wenn der am Ende der Saison weiterhin 52% lange Midranger und 47% aus der mittleren Mitteldistanz irgendwie stehen, dann glaube ich, dann muss man echt drüber reden, ob er ins All-NBA First Team gehört und ob er vielleicht doch sein eigenes Team braucht und so weiter. Also wenn das wirklich eine konstante Entwicklung ist, die so bleibt, aber selbst wenn das wieder auf sein Karriereniveau runtergehen würde, wäre das jetzt, glaube ich, trotzdem generell eine krasse Entwicklung, die er hier irgendwie in seiner Age, was ist das, Age 29 Season irgendwie noch genommen hat. Mit der, glaube ich, haben die meisten Leute eher nicht mehr gerechnet. Und insgesamt muss man auch sagen, bei den Celtics finde ich, wir haben jetzt einfach sehr viele Spieler, die einfach ein bisschen besser spielen, als man vielleicht vor der Saison erwartet hat. Und das reicht halt irgendwie schon aus, dass man das irgendwie bei drei, vier Spielern sagen kann, dass das quasi ausreicht, um im Osten auf jeden Fall um Homecourt Advantage mitzuspielen und vielleicht sogar für eine zweiten Runde ein Favorit zu sein oder so. Ist ziemlich krass irgendwie, aber finde ich auch irgendwie erfreulich, weil es vielleicht auch für andere Teams, die so noch ein bisschen im Niemandsland hängen, vielleicht zeigt so, hey, so viel besser müssen wir gar nicht sein. Es reicht schon ein Go-To-Guy und ein paar Spieler, die so einen Minischritt nach vorne machen. Also, weil klar, wir haben, glaube ich, vor der Saison bei Nemias Keter schon nach der Eurobasket gesagt, der könnte vielleicht eine gute Rolle spielen, so als Energy Big und so weiter, aber ich glaube, dass der jetzt irgendwie so stark spielt, haben wir, glaube ich, jetzt auch nicht vorhergesehen, auch bei Jordan Walsh und Hugo Gonzalez, Josh Minot und so weiter. Ich glaube, da wusste man vielleicht schon, dass die eine gute Rolle spielen können, aber ich finde, die spielen alle so in den oberen 5% von dem, was man vielleicht erwarten konnte vor der Saison. Und das reicht halt schon, um dieses Celtics-Team so nach vorne zu boosten. Ich finde das sehr, sehr cool zu sehen, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ich mir ansonsten irgendwie Warriors-Basketball anschaue, wo jeder irgendwie eher an den unteren 5% seiner Leistung teilweise rumkrebst.
Ja, aber ich finde, gerade wenn du Keter angesprochen hast, kann man vielleicht überleiten zu einer Sache, die, glaube ich, schon ein Problem werden kann bei den Celtics. Ich bin bei der Offense insgesamt bei den Celtics relativ optimistisch, egal ob da jetzt Tatum kommt oder nicht. Also das sieht, glaube ich, sehr gut aus und das hat halt alles Hand und Fuß. Aber die Defense ist halt so ein Fragezeichen. Ne? Also sie ist jetzt mittelmäßig. Hm. Aber du hast halt generell das Problem, also Keter gefällt mir da ganz gut. Also mit ihm sind sie auch D-Rating 7 Punkte besser. Aber was kommt halt dahinter? Luka Garza. Und das das ist halt schwierig. Also damit wirst du nicht viel reißen. Und so sehr wir Keter gelobt haben, also ich bin echt Fan, ich schaue ihm super gerne zu. Er spielt halt 24,5 Minuten im Schnitt. Ne? Länger kannst du ihn nicht auf dem Court stehen haben. Und die Frage ist, sinkt das in den Playoffs vielleicht noch mal weiter? Also, weil er ist ja schon so auch ein Typ, der gerne mal ein bisschen übereifrig agiert in der Defense, vielleicht dann mal das eine oder andere Foul zu viel hat, also sind jetzt 3 im Schnitt, aber ich glaube, das kann in den Playoffs echt nochmal hochgehen, wenn Gegner sich ihn herauspicken und dann hast du halt einen Big, der wirklich sehr weiterhilft und offensiv seine Rolle hat mit dem Hustle am offensiven Brett und gleichzeitig halt einfach sein Ding macht und defensiv auch gut ist. Aber wenn der halt 20 Minuten spielt, dann fehlen dir halt einfach 28 weitere und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Darüber hinaus sind die Celtics halt auch defensiv in anderen Rollen nicht mehr so stark, wie sie es in den letzten Jahren waren. Ne? Also dieses super System mit einfach Leuten, die einwandfrei funktioniert haben, das hast du in dem Maße jetzt einfach nicht mehr. Und dann kommen wir halt dazu, dass du Leute hast wie Anthony Simons, der offensiv jetzt in der Regular Season toll aussieht, aber wenn du den aufs Feld stellst, hast du halt einen massiven Schwachpunkt nochmal zusätzlich. Du hast andere Leute, die sich vielleicht auch mal reinhauen und so. Die Leute, die, bei denen man defensiv viel sieht, sind dann vielleicht offensiv auch nicht immer ganz so ideal. Also John Walsh war jemand, der natürlich einen riesen Sprung gemacht hat. Den kannst du ohne weiteres halt defensiv da reinwerfen, denke ich auch in Playoffs. Es ist halt die Frage, kriegt er es wirklich dauerhaft dann offensiv auch schon so hin? Sah jetzt gut aus, aber auch immer wieder eine Frage der Minuten. Und also ich bin da defensiv nicht ganz so optimistisch gerade und habe so das Gefühl, da ist schon Potenzial da, aber so ein paar Leute, also John Walsh oder auch Hugo Gonzalez oder so, der jetzt gute Momente hat, das sind Leute, die brauchen halt einfach noch ein bisschen, die sind noch nicht so weit. Und vor allem müssen die Celtics halt im Frontcourt noch irgendwas machen, um da wirklich viele Minuten spielbar zu sein und sich nicht nur drauf zu verlassen zu können, dass halt die Offensive wieder freidreht. Weil da sind wir genau bei diesem Thema, ja, dann machen sie ein Shootout, das gewinnen sie mal, gewinnen sie nicht. Es gibt Teams dann wie die Magic oder so, die ihnen einfach ultra viele Dreier wegnehmen und dann wird schon schwieriger. Und also ich glaube, die Defense ist halt so der Schlüssel dazu, wie weit gerade für die Celtics gehen kann.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und wo ihr natürlich komplett recht habt, ich meine, die Tiefe der letzten Jahre ist selbstverständlich nicht mehr da, weil man hat ja aktiv daran gearbeitet, die Tiefe sozusagen zu verringern vor der Saison, weil man eigentlich wahrscheinlich den Plan, den man jetzt hier gerade verfolgt, gar nicht hatte. Und das könnte sich natürlich dann, wenn du plötzlich irgendwie so, wenn so Begehrlichkeiten geweckt sind und man sich so denkt, vielleicht könnte man hier und da mal angreifen, kann sich jetzt natürlich rächen. Also hinter Keta, du hast halt jetzt auf den großen Positionen hättest noch einen Amari Williams mit einem Two-Way-Contract. Also ich gehe jetzt hier gerade der Größe nach, wollte ich gerade mal dazu kundtun. Dann ist schon Luca Garza mit 6'10", Josh Minot, dann Xavier Tillman Senior, von dem ich eigentlich ein großer Fan bin, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig hier in Boston. Chris Boucher, also sind alles keine Leute, irgendwie, denen du natürlich viele Minuten geben willst. Jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht holt man sich irgendwie auf dem Buyout mag dann irgendwie nochmal irgendwen, der einem da weiterhelfen kann. Ich meine, du kannst natürlich jetzt so ein, zwei Löcher bestimmt irgendwie stopfen, jetzt vielleicht auch nicht für viele Minuten, aber zumindest so, dass du ein paar Minuten da irgendwie was Wertvolles dafür bekommst. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ansonsten, es sind halt Löcher und es bleiben natürlich auch Löcher. Und es gibt auch im Spiel ein paar Löcher, wenn man jetzt ein paar negative Sachen mal ein bisschen rausziehen will. Zum Beispiel nehmen die Celtics halt die wenigsten Freiwürfe und treffen dementsprechend natürlich auch die wenigsten dann. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das Game, das sie haben, das wir jetzt schon gelobt haben und so, weil es so geordnet ist und so, aber so wahnsinnig multidimensional ist es nicht. Und was ist denn, wenn dir die ganzen Möglichkeiten weggenommen werden? Wer zieht denn dann zum Beispiel die ganzen Fouls? Also der die meisten Fouls noch zieht, ist Jaylen Brown mit 5,6. Scheinbar braucht er das nicht. Und ich finde es ein bisschen verwunderlich, wenn du derjenige bist, der da am meisten drauflatzt und die meisten Field Goals hast, aber dafür dann wieder relativ wenig Fouls ziehst. Also werden die dir so gegönnt sozusagen von den Verteidigern oder liegt es auch so ein bisschen an ihm? Also es ist ein bisschen merkwürdig, auch dass man zum Beispiel 29. ist bei Assists, also augenscheinlich läuft zwar der Ball, aber sie spielen halt insgesamt trotzdem relativ wenig Assists und auch das kann natürlich was sein, was, wenn eine Defense mal so ein bisschen mehr zupackt und du dann noch mehr darauf angewiesen bist, dass die Leute halt einfach irgendwelche Pull-Ups nehmen oder halt einfach von draußen mal sich einen Dreier kreieren oder so, kann das auch offensiv zu Problemen führen. Und da stimme ich euch vollkommen zu, wenn du dann halt auf eine Defense triffst, so sich wie bei der Magic oder so, die wirklich zupacken kann, dann kann das schon schwer werden. Auf der anderen Seite sind die Celtics wiederum sehr, sehr gut, auf den Ball aufzupassen. Also wir haben die wenigsten Turnover. Das sagt ja auch irgendwie so ein bisschen was aus über die Offense. Aber es ist alles so ein bisschen hin und her. Und in der Defense ist man, glaube ich, auf Platz, was habe ich vorhin gesehen, die Rating Platz 15 oder so. Da gäbe es natürlich durchaus noch was abzugraden an verschiedenen Stellen und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob man wirklich jetzt sagt, naja, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hatten wir jetzt mittlerweile gespielt?
39.
Aber wenn der Rekord 23 zu, also Entschuldigung, ja, habe ich vergessen. Genau, 36. Wollte gerade sagen, aber 33, 9, nee, ist es nicht. Nach 36 Spielen kann man natürlich dann schon mal sagen, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in der zweiten Saisonhälfte völlig abkachelt, die ist ziemlich gering. Also sollte man vielleicht jetzt doch nochmal so ein bisschen was am Kader machen. Und da wäre ich jetzt mal gespannt, weil jetzt irgendwie sinnlos Kosten draufladen möchte man natürlich auch nicht. Also welche Möglichkeiten gibt es dann noch, irgendwie sich zu verbessern? Also gerade auf den großen Positionen müsste auf jeden Fall irgendwas kommen. Und das Witzige ist, dass genau in dem Moment, jedes Mal, wenn ich so darüber nachdenke, denke ich mir, so ein Luke Kornett wäre jetzt eigentlich ziemlich cool. Und dann stellt man fest, naja, den hat man ja gerade erst abgegeben. Also irgendwie ist Luke Kornett offensichtlich ein sehr begehrter Spieler. Und ja. Also ich bin wirklich gespannt, wie das dann läuft und auch gerade, wenn Jason Tatum dann zurückkommt, wie man das Ganze dann verteilt. Ich meine, was man schon oft gespielt hat bei den Celtics ist, dass du ihn zum Beispiel auf die 4 gezogen hast, dann hast du zwar immer noch außer Keta keinen wirklichen 7-Footer-Center oder so, aber du hast jetzt vielleicht zumindest mal diese Big-Rotation ein bisschen entspannt, wenn du ihn dann jetzt hier als Big betiteln möchtest. Aber ja, also ich glaube, wenn man sich da was ausrechnet, kann ich mir schon vorstellen, dass man noch so ein bisschen was tut, dann mindestens auf dem Buyout-Markt.
Könnte ich mir irgendwie tatsächlich vorstellen.
Müssen sie machen, wenn sie jetzt erfolgreich sein wollen.
Ich bin tatsächlich auch gespannt, ob man jetzt noch irgendwie Spieler loswerden will oder möchte vor der Deadline oder ob man jetzt quasi dann zufrieden ist, eventuell Luxussteuer zahlen zu müssen oder nicht. Also weil eigentlich wäre es natürlich für das Team schon irgendwo smart, dass man versuchen würde, da nochmal unter die Luxussteuerlinie zu kommen, um dann eben die Repeater-Tax zu resetten. Also weil wenn du ein paar Jahre in Folge drin bist, dann wird deine Rechnung ja immer höher. Und wenn du das mal ein Jahr aussetzen kannst, in dem Jahr, in dem du davon ausgehst, nichts zu reißen, was man vor der Saison scheinbar ist, sonst glaube ich, hätte man Holiday und so weiter nicht weggedealt. Jetzt ist man fast schon ein bisschen zu gut dafür. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie Simons loswerden würde und irgendwie gar niemanden zurückbekommen würde, sondern irgendwie nur, keine Ahnung, 10 Millionen Gehalt weniger und ein Spieler, der nicht spielen wird oder so, das sähe, glaube ich, für die Fans fast schon ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt.
Ja, also zu dem jetzigen Stand der Saison, so wie man spielt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man mit Simons und Hauser, das wären so die beiden, die ich so identifizieren würde als Spieler, mit dem man möglicherweise was anfangen würde, weil Simons verdient jetzt 27 Millionen, dieses Jahr Sam Hauser 10. Das sind Verträge, mit denen kannst du theoretisch ein bisschen was anfangen, je nachdem, was du da halt für Pakete oder für Gegenwert geboten kriegst, aber eben jetzt nicht irgendwie als Salary Dump oder für 2 Picks oder sowas, sondern dann würden sie wahrscheinlich auch wirklich Spieler zurückhaben wollen, die da irgendwie beitragen können. Und gerade bei Simons kann ich mir vorstellen, dass du ihn vielleicht irgendwie in 1-2 ältere Leute oder sowas flippen kannst, die dir dann dieses Jahr, gerade in diesem Transition-Jahr, weiterhelfen. Alle anderen Verträge, also ne, Tatum, Brown, Derek White, sind wir uns einig, da wird keiner angetastet. Peyton Pritchard mit seinen 7 Millionen ist auch schwachsinnig. Und alle drunter verdienen ja nicht mehr als, was ist der teuerste, ist dann schon Hugo Gonzalez mit 2,7. Das heißt, es bleibt eigentlich nur Anthony Simons und Sam Hauser, wenn du denn wirklich irgendwas machen willst. Oder dann halt, wie gesagt, Minimum Contracts, Buyout-Markt. Also das sind so die Optionen, die ich sehen würde. Aber jetzt zum Spekulieren, wer da möglicherweise irgendwie interessant wäre, ist es natürlich auch noch zu früh, muss man sagen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Das freut mich auch, dass es hier so ein bisschen besser läuft. Denn wenn ich jetzt so auf mein anderes Team gucke, die Bulls, dann bin ich, wie üblich, so ein bisschen unterwältigt. Und dann gucke ich doch lieber so ein bisschen danach, was hier gerade so in Boston abgeht. Weil die Bulls sind ungefähr da, könnte man vielleicht noch festhalten, wo ich sie auch getippt hätte oder wir sie verortet hatten, Platz 10 momentan. Achso, eins wollte ich noch sagen, fällt mir gerade ein. Wenn man es jetzt so ein bisschen negativer betrachten will, also die Celtics stehen jetzt da mit 23 Siegen und 13 Niederlagen. Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn du 3 Siege weniger hättest, dann könnten sie hier rutschen bis auf Platz 8 aktuell. Also die Heat stehen auf Platz 8 mit 20 Siegen, 17 Niederlagen. Der Drop, wenn du hier mal 1, 2, 3 Spiele verlierst, der kann schon auch ziemlich heftig sein, weil die Teams hier im Osten zwischen Platz 8 und im Prinzip Platz 2 schon recht nah beieinander sind. Das sind jetzt keine großen Sprünge. Also auf Platz 2 die Knicks haben 24 und 13. Und die Heat, wie gesagt, auf Platz 8, 20 und 17, das ist jetzt nicht eine Welt dazwischen.
Ja, ja. Wobei man sagen muss, dass die Celtics ja auch so ein Net-Rating und sowas wirklich gut aussehen. Also sie haben, glaube ich, fast dann eher underperformed noch. Es gibt schon, das hat schon eine Grundlage, was sie da tun, aber das ist natürlich völlig recht. Also es sind Teams, die Magic zum Beispiel, die hat einfach ständig Verletzungsprobleme haben, die würden normalerweise wesentlich höher stehen. Die Sixers kommen jetzt auch gerade, also da hast du zuletzt schon
die Cavs. Hm? Die Cavs.
Ja, ja, genau. Ja, aber zum Beispiel in Sixers hast du diese Konstellation ja auch nicht ganz so oft, in der ja wirklich alle Leute am Start sind. Das sah jetzt in manchen Spielen auch gar nicht so schlecht aus, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, aber es kann dann schon relativ schnell passieren. Aber irgendwie, es für mich fühlt sich so an, als ob das irgendwie Bestand haben könnte, dass die Celtics in dieser Playoff-Range vielleicht sogar sind. Also, weil du dahinter halt auch wieder Teams hast, ne? Also Bulls vertraue ich nicht so wirklich. Heat muss man auch, es sieht natürlich dieses Jahr gut aus, vieles, aber da bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch. Und was kommt dahinter? Irgendwie Bucks? Nee. Die sind ja alle irgendwann auch super weit weg. Also Raptors haben am Anfang der Saison sehr, sehr gut gespielt. Also ja, ich weiß nicht. Irgendwie in meinem Gefühl sind sie vielleicht nicht am Ende Dritter, aber ich sehe sie schon dann irgendwie so vor den Play-in-Plätzen, wenn sie so weitermachen.
Ja, die Wizards haben jetzt Trae Young.
Ja, das gibt nochmal einen Run von 10 Siegen auf was? Celtics 23. Easy. Überhaupt kein Problem.
Übrigens hat der Beat Reporter von The Athletic sogar gemeint, er wäre sehr überrascht, wenn Trae Young überhaupt noch besonders viel für die Wizards dieses Jahr spielt. Also scheinbar geht man hier eher davon aus, dass hier keine Siege mehr aufgeholt werden.
Ah.
Ja, ist also die Frage, wie sinnvoll das überhaupt ist für Washington. Zum jetzigen Stand des Neuaufbaus, der ja auch schon ewig und drei Tage dauert. Naja, übrigens aber bei den Teams, die da oben irgendwie noch relevant sein könnten, haben wir die Detroit Pistons gar nicht erwähnt. Die spielen ja einen ziemlich smarten Ball zurzeit. Also da muss man da natürlich auch erstmal vorbei, wenn man in die von mir vorhin schon angeteaserten Finals kommen wollen würde. Gut, aber Jungs, dann sind wir durch, würde ich sagen, mit unseren Themen für heute. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr hier noch ergänzen wollt? Ansonsten, weil ich habe jetzt zu den Sixers, sage ich schon, ne, zu denen auch nicht, aber zu den Celtics auch nichts mehr.
Nee, es ist tatsächlich auch heute Abend nichts mehr wirklich oder im Prinzip gar nichts mehr passiert. Ich hatte eben noch mal bei Spotrac geschaut. Also Breaking News sind lediglich, dass Tony Bradley ein 10-Day-Contract bei den Pacers noch mal unterschrieben hat. Herzlichen Glückwunsch. Aber das war dann heute Abend auch alles. Sehr gut.
Ja, ich habe auch bloß nur noch gesehen, dass die Pelicans gerade Trey Murphy und Herb Jones als questionable und doubtful gelistet haben. Aber ich glaube, die waren auch davor schon verletzt. Also sonst könnten böse Zungen ja vermuten, dass ein Trade bevorsteht. Aber glaube ich, würde ich jetzt einfach mal als normale Verletzung eher ansehen.
Wahrscheinlich. Aber wir können natürlich auch jetzt schon mal Gerüchte streuen, dass irgendwas passiert, um danach ziemlich gut dazustehen, wenn es dann auch wirklich passiert.
Wenn der Pod dann in 4 Tagen veröffentlicht wird.
Ja, genau. Ja. Da weiß aber trotzdem jeder, dass wir schon vor 4 Tagen aufgenommen haben, weil du hast es jetzt gerade gespoilert. Das finde ich korrekt. Sehr gut. Okay, Jungs, dann danke euch. Euch da draußen viel Spaß beim weiteren Beobachten der hoffentlich dann noch kommenden Deals. Es ist ja schon irgendwie auch verrückt, weil auf der einen Seite muss ich sagen, also als Fan der, jetzt heißen sie ja gar nicht mehr so, ich muss jedes Jahr wieder noch überlegen, wie sie eigentlich heißen, der Würzburger Baskets, nenne ich es jetzt einfach. Fit One, glaube ich, aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall kritisiere ich ja immer, dass es überhaupt gar keine Kontinuität gibt. Ne? Also jedes Jahr, wenn du in der BBL irgendwie dein Team so anguckst, mit dem du es hältst, guckst du erstmal rein, denkst du so, Moment mal, wer sind die ganzen Namen und was für Leute rennen da rum, weil du kennst niemanden. Und gleichzeitig sind wir in der NBA immer geil drauf, dass irgendwelche Trades stattfinden und bitte sich irgendwas tut, weil es dann doch irgendwie spannend ist. Also soll natürlich sich nichts Dummes tun, aber es soll sich auf jeden Fall irgendwas tun. Da erkenne ich eine gewisse Diskrepanz in dem Ganzen. Aber gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf Trades. Das ist immer sehr interessant und man hat ein bisschen was zu lesen. Insofern viel Spaß beim Beobachten. Euch auch, Jungs. Und wir hören uns dann demnächst vielleicht ja dann mit einem Blockbuster-Trade-Update oder sowas. Also mal gucken, was das dann wohl sein könnte. Also ich sag mal so, der Trae Young-Trade jetzt hat sich jetzt für so einen separaten Blockbuster-Pod nicht unbedingt angeboten.
Da kommt ja vielleicht noch einiges, aber bis 5. Februar ist ja auch noch ein bisschen Zeit, also muss ja nicht alles heute und morgen passieren.
Nee, genau. Also vielleicht kommt ja der Max-Contract dann nach dem 10-Day-Contract für Tony Bradley auch noch rein, dann können wir darüber nochmal berichten.
Oder noch ein 10-Day.
Das wäre auf jeden Fall ein Blockbuster-Pod. wenn Tony Bradley einen Max-Contract unterschreibt.
Das wäre, ja, in meinem Fatalismus fände ich schon fast wieder witzig, aber lassen wir es. Also, haut rein. Von meiner Seite aus war es das. Ich bin raus.
Ciao. Ciao. Ciao.